herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals.
Ja, dann ist es wieder mal Donnerstag, 14 Uhr heute und Genau. Wir starten in eine neue Sendung.
Immer mit dem Hinweis, natürlich, es ist Donnerstag, 14 Uhr für die Leute, die es live hören.
Ja, wobei live auch nicht so wahnsinnig schwer schwer zu unterscheiden ist von der Aufnahme. Denn wir lassen die Sendung auch noch ein zweites Mal hier ausstrahlen beim OKJ, sodass es natürlich auch jetzt gerade Samstag 14 Uhr sein könnte. Mhm. Oder gegebenenfalls ist es ein Sonnabend und 19 Uhr, dann beginnt die Sendung jetzt gerade bei Radio Lotte in Weimar. Und wir begrüßen auch herzlich die Zuhörer in Weimar.
Genau, richtig. Herzlich willkommen.
Und natürlich ist das Ganze auch wieder zum Nachhören unter datenkanal.org zu finden oder bei eurer Lieblings-Podcast-Plattform, Podcast-Verteilungsplattform, für die ihr euch entschieden habt. Genau. Und das sucht einfach mal bei Datenkanal oder nach Datenkanal bei diesen verschiedenen Plattformen und wer eventuell ein unabhängiges Programm verwendet, kann natürlich bei uns auch über die Webseite den entsprechenden Stream finden, den entsprechenden RSS-Feed, um dort über die neu veröffentlichten Sendungen informiert zu werden, beziehungsweise auch über die alten Sendungen. Also wer nochmal gerne in der Zeit zurückreisen möchte, kann auch sich anhören, wie wir 2012 mit dem Datenkanal gestartet sind, die ersten Versuche unserer Sendung und die vielen verschiedenen Themen, die wir in der Zwischenzeit behandelt haben.
Genau, es ist doch ein reichhaltiges Potpourri an verschiedenen Themen geworden.
Für wahr.
Genau, und wir sind jetzt immerhin schon bei der 84. Sendung. Aha. Das heißt, noch 16 und dann haben wir die 100 geknackt.
Richtig.
Dann sind wir dreistellig. Hätte man am Anfang vielleicht gar nicht gedacht, oder ich weiß nicht, wie dir das geht.
Das
ist doch überraschend.
Dass wir da uns so vorangekämpft haben, richtig. Mhm. Zu manchen Zeiten etwas schneller, zu manchen Zeiten aber dann auch wieder etwas langsamer. Ja, aber seit der Umstellung des Programms dann eben regelmäßig, sprich alle 4 Wochen. Mhm. Also das ist nicht unbedingt jetzt der x-te Donnerstag im Monat, sondern ab dem heutigen Termin gesehen, 4 Wochen in die Zukunft wird die nächste Sendung oder dann 8 Wochen die übernächste und analog das Ganze in die Vergangenheit gesehen, vom Rhythmus her.
Ja, wobei das mit in der Vergangenheit hören bei OKJ ein bisschen schwierig ist.
Ja, also das ist richtig. Mit der Zeitreise gibt die OKJ-Seite, Webseite nicht viel her und das Radio, das klassische Radio, bietet auch wenig Möglichkeiten, sich in der Zeit vor und zurück zu bewegen. Genau. Also daher kann man da nur sagen, hallo lieber Live-Hörer. Aber für alle anderen, die auch gerne mal zeitunabhängig Radio hören oder unseren Podcast lauschen wollen, haben die Möglichkeit über datenkanal.org. Genau, und live dabei sein könnt ihr auch hier bei der Sendung, indem ihr euch zu der Adresse datenkanal.org/mx begebt und dort werdet ihr in einen Chatraum weitergeleitet. Und zwar haben wir innerhalb des Matrix-Universums einen Raum uns eingerichtet, einen Datenkanalraum, der entweder dann direkt zu finden ist unter Datenkanal, also Raute Datenkanal /matrix.org, das ist halt so dieser komplette Name für den Raum oder eben ihr findet den Einstieg über den Weblink datenkanal.org/mx und könnt dann auf diese Art und Weise jetzt live mit uns teilnehmen hier an der Sendung, könnt uns irgendwelche Infos geben oder auch noch irgendwelche Ergänzungen machen, je nachdem. Denn wir wollen heute auch natürlich wieder uns einem bestimmten Thema widmen, uns einer bestimmten Sache annehmen. Haben wir noch irgendwelche Vorankündigungen vorher?
JS in Jena?
Nein, also da bin ich jetzt gerade auch raus. Da habe ich nämlich auch dummerweise nicht vorher nachgeforscht. Ich habe gestern nur im M18, also im Maschinenraum in Weimar gefragt, ob die irgendwas geplant haben für die nächsten Wochen, aber da kam auch nichts zurück, sodass wir auch nur allgemein auf die entsprechenden Seiten verweisen können, sowas wie eben jena.js.org. Dort zu finden sind eben die Termine zu den Treffen der JavaScript-Gruppe hier in Jena. Und in Weimar ist es, glaube ich, auch die Ansteuerung einfach über die BAU-HA.US. Also über die kreative Adresse des Bauhaus oder allgemein nach Maschinenraum bzw. M18 für Weimar suchen. Und da findet man dann auch den dortigen Hackspace und Veranstaltungen dazu. Und natürlich auch den Jenaer Crowdspace, genau. Sei mitgenannt, der sich unter der Adresse crowd.space, also wirklich Kraut wie das deutsche Kraut oder wie eben die Krautgasse, wo der Crowdspace ansässig ist, und .space wie eben der englische Raum. Und auf die Art und Weise, könnt ihr dann irgendwelche Veranstaltungen oder sowas in den nächsten Wochen besuchen. Genau. Wir sind wahrscheinlich auch irgendwann auch noch im Chatraum hier mit unserem DK Live Account verfügbar. Genau. Und können.
Es hat geklappt, jetzt sind wir da.
Jetzt sind wir auch anwesend und können dementsprechend auch eure Nachrichten empfangen. Hammer, du bist gerade jetzt im 18. Musst hoch.
Genau. Das ist okay.
Richtig. Und wie angekündigt, haben wir vor und werden es auch hoffentlich schaffen, uns dem Thema zu widmen, die Sicherheitsschwankungen, die so in den letzten Tagen und Wochen aufgetreten sind in der IT-Welt, weil ja doch schon nochmal ein paar interessante Ereignisse dabei waren. Und unter Umständen das eine interessante Ereignis, das glaube ich jüngste jetzt, die Intel-Geschichten, die vor einigen Tagen mir jedenfalls auf dem Schirm erst geschwirrt sind, hatten wir ja auch in einer Sendung besprochen gehabt, hatten wir ja auch uns mal etwas ausführlicher über diese Fragen, oder ja, über die Problematik Spectre und Meltdown, was diese zwei Sicherheitslücken waren, die letztes Jahr aufgedeckt wurden. In der Zwischenzeit sind noch andere hinzugekommen. Aber jetzt vor kurzem ist wieder eine neue Sicherheitslücke aufgedeckt worden. Haben Forscher wieder eine neue gefunden, die da, warte mal.
Also den Namen kann ich dir auch nicht sagen. Also bei mir ist es so, dass ich die letzten Wochen, also wirklich Wochen mittlerweile, muss ich sagen, kaum in Jena und kaum vor dem Rechner gesessen habe. Also sicherlich, ich habe mir irgendwie mein Handy mal angemacht, mal ein paar Zeilen getwittert oder so. Also ich glaube, es war von der Uni Graz, irgendwie waren das Forscher, die das gefunden haben. Aber im Wesentlichen muss ich sagen, habe ich in der Form kaum was mitbekommen. Und das deswegen kann ich da nur deinen Worten vertrauen und wissend nicken und sagen, ja, passt schon. mehr kann ich da leider zu diesen aktuellen Sachen gar nicht beitragen, weil... Also wie gesagt, ich einfach jetzt längere Zeit nicht wirklich mich darum kümmern könnte. Vielleicht immer in das Thema einsteigen. Ich weiß nicht, es gab doch Rückmeldungen zu unserer letzten Sendung. Ich weiß nicht, hast du das gekriegt? Ich habe dir das zumindest weitergeleitet.
Ja.
Okay.
Diese E-Mail zu unserer Sendung über Tesh und Schriftsatz.
Genau, also das will ich an der Stelle auch gerne nochmal danken für die ausführliche Mail. Also eine Hörerin hat uns da wirklich sehr detailliert nochmal zu unserer Sendung ein paar Hinweise gegeben.
Genau.
Und ja, das fand ich also sehr hilfreich an verschiedenen Stellen. Und ich denke, ich werde das eventuell nochmal in den Beitrag mit einarbeiten oder als Kommentar irgendwie nochmal mit versuchen zu verfassen. Und im Wesentlichen, an was ich mich jetzt noch so erinnern kann, weiß nicht, ob dir noch was einfällt, also es gab wohl irgendwie so ein Missverständnis, und ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern, was wir da gesagt haben, zwischen Kerning und optischem Randausgleich.
Mhm, genau.
Also ihr war der Eindruck entstanden, dass wir glauben, dass es dasselbe ist.
Mhm. Ich glaube, das war einfach der Abschnitt, an dem wir uns über die Frage von Mikrotypografie unterhalten haben. Also diese Typografie, diese Frage des Schriftsatzes, der sich eher in einem sehr kleinen Bereich dreht. Sprich, dieses Kerning ist das, was Buchstaben untereinander ausmacht. Das hatten wir ja schon, hatten wir erläutert gehabt mit dieser Fragestellung, wie A, wie ein großes A und ein großes V gut zueinander passen. Sprich, dass dieser Abstand, der unter Umständen entsteht, wenn man ein großes V und dahinter ein großes A schreibt, würde ja theoretisch sehr viel Weiß dazwischen sich befinden, genau. Viel Weißraum. Und genau diese Frage, wie positioniert man Zeichen, allgemein im Prinzip diese Glyphen, zueinander und wie weit kann man unter Umständen auch zum Beispiel spielen, wie weit kann man gehen, um die Zeichen auseinanderzuziehen, um die Gesamtzeilenlänge zu erreichen. Solche Dinge. Und da sind wir wahrscheinlich sehr hin und her gesprungen, eben dann zu dieser anderen Fragestellung bei der Mikrotypografie, des optischen Randausgleichs, wo man dann nämlich zum Beispiel auch ein V oder ein A hernehmen kann und diese Zeichen etwas weiter über den Rand hinausragen lässt, um diese Zeichen vom optischen her bündig in einer Linie erscheinen zu lassen. Also in Wirklichkeit, wenn man das Lineal anlegt, ragen die einen kleinen Ticken raus. Aber dadurch, dass die eigentliche Schwarz erst später beginnt, im Zeichen, also mit, etwas stärker ab der Zeichenmitte, ist es günstiger, das Zeichen nach außen zu führen, sodass der inhaltlich, der optisch gesehene Schwerpunkt einfach sich besser bündig mit dem Rand ergibt.
Genau. Und ich hatte jetzt gerade nochmal gesucht, also wenn ihr mal dann bei eurer Suchmaschine eurer Wahl Bad Kerning eingebt, da sieht man eben auch sozusagen mal die schlechten Beispiele, also sehr offensichtlich schlechte Beispiele. Und da wird nochmal klar, was das sozusagen anrichten kann, wenn man sozusagen die Buchstaben falsch, ich will mal sagen, anordnet. Also gibt eben gibt hier verschiedene Beispiele, die mir dann gleich wieder ins Auge fielen. Zum Beispiel sieht man so ein Bild, also auf den ersten Blick steht da drauf Dick Lovers. Also sozusagen die Liebhaber bestimmter Körperteile. Und es ist aber auf dem Bild, auf dem Logo, ist eine Maus zu sehen. Und sozusagen das bringt dann sozusagen den Erkenntnisgewinn, dass es eigentlich Click Lovers heißt. Das heißt, das C und das L, die sind so eng beieinander, dass es aussieht wie ein D.
Okay.
Und das ist also auch hier so ein Beispiel für Bad Kerning in einer Variante sozusagen. Und also wenn man danach sucht, findet man dann diverse Beispiele. Also auch das eins, was ist immer irgendwie ganz vorne mit auftaucht, ist so ein Plakat, wo gemeint ist, was das eigentlich heißen soll, ist The Wig and Pen is open for business. Mhm. Und die haben aber zwischen Pen und Is keinen Leerraum gesetzt. Oh. Ja. Und deswegen liest man auf den ersten Blick da halt eben auch zunächst erstmal was anderes. Und ja, und so gibt es also relativ viele Beispiele von schlechtem Kerning. Und ich denke, daran sieht man eben auch, was wo das Problem ist. Also auch so, also hier, ich habe gerade hier noch so ein Stoppzeichen, wo einfach zwischen ST oder zwischen T und O halt unglaublich viel Leerraum ist. Und das sieht halt auch erstmal merkwürdig aus. Und ja, also. Und also immer sozusagen, also es gibt hier wieder so ein Beispiel mit Klick und Dick. Und also da gibt es ja viele interessante Beispiele und das kann man sich mal angucken. Und dann merkt man auch, was das Kerning eben auch ausmachen kann. Schon in solche kleine Beispiele.
Genau, also es geht an der Stelle also im schlimmsten Fall ist es halt sinnverfälschend. Sowas eben wie eben Dick und Klick. Aber im Anfang, also oder der Hauptgrund ist eigentlich, dass man dem Leser ja das Lesen erleichtern will. Dass man an dieser Stelle halt die Buchstaben nicht zu weit auseinanderzieht, um die um eben diese Sinnzusammenhänge auch optisch zu repräsentieren. Also dass er dann weiß, was optisch zusammengehört. Das kennt man ja im Prinzip, wenn zum Beispiel Blocksatz eingestellt wird und dann beliebig Zwischenraum hineingeschossen wird, dass es dann auch einfach schwer wird, das Ganze zu lesen, weil das Auge in dem Sinne auch viel springen muss.
Genau. Und ich bin gerade nochmal über in so einen alten XKCD-Comic gestoßen, wo es auch nochmal um Kerning geht. Und da ist sozusagen die Bildunterschrift. Man sieht sozusagen auch so eine Schrift mit diversen schlechten Abständen. Und die Bildunterschrift ist dann, wenn man wirklich jemanden hasst, dann sollte man ihm beibringen, schlechtes Kerning quasi zu erkennen. Und das ist halt wirklich so, dass wenn man mal durch die Welt läuft und sich das anguckt, kriegt man immer wieder Probleme mit dem Augen, weil es wehtut.
Ja, bis dahin, dass das sich auch sehr oft in Drucksachen, also viele, wie eben hier das XKCD, ist ja etwas, eine Schrift an der Wand, die dort angebracht wurde, aber auch diese anderen Beispiele, wie hier auf dieser Bad-Körning-Seite, dass das etwas auf der Straße aufgedruckt war, da mag sich dann im Prinzip so eine Schlechtigkeit mit ergeben aufgrund vom Platz und nicht ordentlich geplant vorher. Aber es ist leider auch, dass man in vielen Drucksachen, sprich Büchern, derartige Schwierigkeiten findet. Und das ist dann wiederum ärgerlich, weil das dem Schriftsetzer oder eigentlich demjenigen, der das Ganze dann herausgibt, auffallen müsste.
Genau. Ja, also sozusagen. Genau.
Das ist die Frage im Prinzip, was Kerning ist oder noch mehr zu erfahren in dem vorletzten Datenkanal. Mhm. Und die andere Geschichte, optischer Randausgleich, ist eben, dass sich für einen Buchstaben oder sowas eigentlich so ein Schwerpunkt ergibt. Wo liegt die Masse der Farbe in dem Sinne? Und das muss nicht unbedingt mit dem eigentlichen Zentrum des Buchstabens übereinstimmen. Mhm. Kann also ein bisschen weiter links, rechts, oben oder unten liegen. Und da ist es manchmal erforderlich, zum Beispiel, ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, sind Komma oder Punkt. Der hat natürlich unten vor allen Dingen also auf der Grundlinie die meiste Farbe. Und dementsprechend fehlt oben etliches an Farbe und um eine einheitliche Linie zu bilden am Rand, ist es da ratsam, eventuell den Punkt in Mühe. Also wir reden jetzt nicht davon, dass der Punkt wirklich in der vollen Punktbreite rausgerutscht werden soll, sondern wirklich nur, ich sage mal vielleicht ein Viertel davon oder sowas rausgesetzt wird, was insgesamt ein wesentlich harmonischeres Bild vermittelt von dem ganzen von der ganzen Seite, von der ganzen Drucksache, als dieses harte dann, genau.
Genau. Ja, und das sind alles so die netten kleinen Feinheiten, die dann auch Latisch mitbietet, wo wir dann auch in der letzten Sendung, denke ich, unsere Begeisterung vielleicht so ein bisschen ausgedrückt haben für das Programm. Ja, und was dann noch gesagt wurde, ist das Thema EPUB. Also, dass es doch einfach zu sein scheint, so ein EPUB-Format aus Latisch raus zu generieren. Und
da gab es wohl 2018 gute Entwicklungen, also die das wirklich sehr erleichtert haben. Die hatte ich jedenfalls nicht auf dem Schirm.
Ja, ich auch nicht. Aber es ist generell ein Format, was mir sehr weit an diversen Körperteilen vorbeigeht. Insofern kümmere ich mich da auch nicht drum. Also. Und das andere, das mit dem PDF 1X, hat das ja auch immer geschrieben, dass also unter bestimmten Voraussetzungen kann man wohl doch einfacher mit Latex und 1x-Format auch erzeugen.
Genau. Und das andere, was mir noch im Kopf geblieben ist, war der Leipziger Verein.
Also stimmt.
Was ich erzählt hatte von der Buchmesse, dass dort eben diese Ausstellung war, dieser Linotype. Dazu gehört eben ein Leipziger Verein, der auch das ganze Jahr zu besuchen ist. Also wer Lust hat oder sowas, leider weiß ich jetzt nicht mehr den Namen, aber irgendwas wahrscheinlich Verein, Museum, Druck und Leipzig Treffer in der Suchmaschine der Wahl hervorbringen und dementsprechend sollte da auch was dabei sein, also der richtige Treffer.
Genau, und ich denke, wir werden das eventuell dann auch nochmal verlinken in den Shownotes zur Sendung.
Ja.
Und dann seht ihr das entsprechend auch nochmal. Ansonsten kommt dann unseren Matrix-Kanal und sucht in der Historien danach. Vielleicht findet ihr da was oder fragt nach und dann werfen wir euch den auch über den Zaun, ich denke.
Genau. Und unabhängig von der E-Mail hatten wir auch im Matrix-Raum Feedback bekommen gehabt, wofür wir auch sehr danken. Und war in dem Sinne ja auch durchwachsen, bis hin zu negativ. Und was aber für uns einfach auch nochmal eine gute Rückmeldung war, einfach, ob es passt oder nicht, denn wir sind jetzt nicht die gelernten Profis, was so den Radiojournalismus bzw. die Radiosprecherei betrifft. Und natürlich versuchen wir uns auch irgendwo ein bisschen zu verändern und zu verbessern. Also daher ist auch diese Macht mal anders Hinweise auch bei uns sehr gern gehört.
Genau, das kann ich nur bestätigen. Richtig, also da, und ich meine, es ist halt wirklich so, was du gesagt hast, also wir machen das halt so neben diversen anderen Aufgaben und was ich auch gerade gesagt habe, bei mir ist es so, ich war in den letzten Wochen also irgendwie mehr auf der Straße und irgendwo anders unterwegs und hatte natürlich jetzt keine Zeit, mich stundenlang hinzusetzen und auch gerade diese Sendung lange vorzubereiten. Also das kommt dann immer noch erschwerend hinzu und manchmal ist es so, das ist natürlich Zeit da und dann kann man es hinsetzen und überlegen und anderen Tags ist das halt ein bisschen anders.
Ja.
Genau. Ja, also und das war vielleicht so noch ein paar Worte zur letzten Sendung, die hier wichtig waren. Und dann, ja genau, du hast schon das Thema Sicherheitsprobleme angesprochen. Vielleicht, was mir so ad hoc auffällt, wenn ich unseren Monitor anschaue, da leuchtet mich sozusagen so ein gewisses Sicherheitsproblem an. Oder ein Problem, wo in der letzten Woche
das können wir auch.
Viele gestolpert sind und was es doch einigen Aufruhr gab. Also ich habe jetzt hier mich ja beim OKJ mit unserem Datenkanals-Account hier angemeldet und einen Browser geöffnet. Und da steht hier in so einer großen gelben Schrift da, ein oder mehrere Add-ons konnten nicht verifiziert werden und wurden deshalb deaktiviert. Ja. Was war denn das für ein Ding?
Weißt du da was? Wahrscheinlich hier dazu erwähnen, dass wir einen Firefox benutzen.
Genau.
Und die Firefox-Entwickler, ja, das Team hat irgendwie nicht ganz so mitbekommen, dass bei denen ein Zertifikat ausgelaufen ist. Also Zertifikate ist ja so eine Geschichte, dass ein öffentlicher und privater Schlüssel existiert und man die aus Gründen der Sicherheit auch mit einem Ablaufdatum versieht. Weil ja, wenn der Schlüssel verloren geht, dann ist es sinnvoll, dass der irgendwann einfach von sich aus aufhört, funktionsfähig zu sein.
Also grundsätzlich, ich meine, wenn man weiß, dass der Schlüssel verloren geht, sollte man den instantan zurückrufen und vielleicht nicht unbedingt warten, bis das Zertifikat ausgelaufen ist, aber so mal an sich, wenn es irgendwo in der Ecke rumliegt und nie benutzt wird, ist es durchaus eine sinnvolle Alternative, das einfach dann auslaufen zu lassen und dann, wenn sich der Administrator neben den Server kümmert, sieht man das dann auch sehr schnell, dass der offensichtlich das nicht unbedingt macht.
Ja, wobei da, glaube ich, ein Problem dieser Zertifikatsgeschichte zuschlägt, dass diese Certificate Revocation List ja eine ganze Weile lang nicht so wirklich aktiv benutzt wurde, nicht so wirklich funktioniert hat. Im Moment hat man das ja über dieses OCP-Stapling
OCSP.
Abgefangen, dass eigentlich gar nicht mehr diese zentrale Liste verwendet wird, sondern dass man bei dem Aussteller des Zertifikats gezielt abfragen kann. Oder eben dieses Stapling macht ja aus, dass der Surfer auch selbst die Gültigkeit des Zertifikats nochmal innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens mitliefert.
Genau, ich meine, es ist halt so, dass diese CRLs, da steckt ja schon der Name Liste drin. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Zertifikate quasi im Internet rausgegeben werden, also wenn man an Let's Encrypt halt denkt und die Zertifikate laufen jeweils ein Vierteljahr, und ich weiß gar nicht, also wie viele Millionen, also ich glaube, es sind mittlerweile eine zweistellige oder dreistellige Millionenzahl, die da draußen haben. Und wenn man.
Ja.
Ich habe mich gerade irgendwie, also ich hoffe, man hört mich weiter, deswegen habe ich gerade gestockt. Also der Kopfhörer ist tot.
Ah, okay. Aber ich höre dich.
Also auf jeden Fall muss man davon ausgehen, dass jetzt alle Vierteljahre wieder verfallen, die Zertifikate. Mhm. Und das heißt, also dann hat man innerhalb eines Jahres schon mal die vierfache Anzahl auf der Liste stehen und dann wird das natürlich sehr schnell sehr viel. Und das ist halt ein bisschen problematisch und da kommt so eine Listenstruktur nicht unbedingt gut damit zurecht.
Ja.
Und deswegen ist man irgendwann, also schon vor langer Zeit, auch zu der OCSP dann übergegangen und mit diesen Lösungen, die Jörg gerade erzählt hat.
Genau, beziehungsweise waren auch diese Zertifikatsablauf, also das hat zwar im Prinzip für die Zertifikatsaussteller den angenehmen Vorteil, dass sie regelmäßig damit Einnahmen generieren können. Umgekehrt bietet oder zwingt es natürlich eben auch den Zertifikatsnutzer beziehungsweise eben denjenigen, der das Zertifikat beantragt hat, der ist es ja eigentlich, zwingt es dazu, auch regelmäßig die Sicherheit seines Schlüssels oder auch des ausgestellten Zertifikats nachzuziehen. Denn auch da ist es ja so, dass diese Krypto-Algorithmen nur eine gewisse Sicherheit bieten, eine gewisse Zeit lang eine sinnvolle Sicherheit bieten.
Ja, also es ist wohl so, wenn ich den Graphen hier richtig steuere, dass es derzeit knapp 100 Millionen aktive Zertifikate gibt.
Mhm. Also aktive?
Ja.
Wow. Also nicht mal wow, denn das, ich gehe jetzt davon aus, dass sie da eben genau die verfallenen Zertifikate rausgerechnet haben.
Also davon würde ich jetzt auch ausgehen.
Das ist natürlich krass. Aber an der Stelle eben dieses ganze Let's Encrypt hat ja so ein selbstgemachtes oder ist ja in dem Sinne so ein bisschen selbstgemacht und nicht diese althergebrachten Strukturen genutzt, aber es hat einfach den wahnsinnigen Effekt hervorgerufen, dass überall jetzt die Verschlüsselung verfügbar ist. Das ist einfach, ist wirklich Verschlüsselung für jedermann geworden.
Genau.
Wo vorher ja schon auch so ein bisschen dieses CERT,
Meinst du,
nicht?
CERT? Also CERT war sozusagen diese Community-Variante,
genau, ja.
Die sozusagen einen Versuch gewagt hat.
Mhm.
Und dann gab es noch so eine israelische Firma. Die, wo man auch Start sozusagen.
SSL?
Genau, die, wo man auch quasi als Privatperson ein kostenloses Zertifikat sich klicken konnte. Und also CERT war halt in der Community relativ beliebt, weil dann eben sozusagen auch diese Komponente dabei war, dass man sich gegenseitig assured, also sozusagen zusichert, dass die richtige Person da ist. Und dann, wenn man eine gewisse Anzahl von Punkten zu Assurance-Punkten erzielt hat, dann konnte man selbst sozusagen dann assure werden und verschiedene andere Sachen halt entsprechend mitmachen. Und die hatten halt immer den Plan, dass sie auch eine CA bewerten, also eine CA in dem Sinne, dass sie in einem Browser mitlanden. Und damals war so die Aussage, dass man entweder relativ viel Geld an die Browserhersteller bezahlen muss, um das da drin zu landen, oder man muss eben zertifiziert sein. Und wenn ich mich richtig erinnere, sie haben halt den Versuch gewagt, der Zertifizierung, und ist aber im ersten Moment schiefgegangen. Und dann haben sie halt sozusagen nochmal wieder Anstrengungen unternommen, das sich wieder zertifizieren zu lassen. Und ich glaube aber unterwegs ist dann Let's Encrypt über den Weg gekommen und hat gesagt, ach übrigens, wir machen das jetzt hier mal ganz anders und kostenlos und überhaupt.
Genau.
Und damit
ist das Projekt auch hinfällig.
Richtig, genau.
Und es ist eigentlich wesentlich leichter. Also das ist jetzt bei Let's Encrypt einfach diese Geschichte. Es kann jetzt keiner mehr so wirklich sagen, das ist zu aufwendig, das ist zu teuer, sondern das sind praktisch zwei Sachen, die man ausführen muss, sich den Account anlegen und als nächstes das Zertifikat oder eben die Zertifikate. Denn das ist das, was ich jetzt auch angefangen habe. Für meine ganzen Unterdomains habe ich auch regulär Zertifikate geschaffen.
Ja.
Und genau. Die dann auch mitlaufen.
Genau, das stimmt. Also das ist halt schon recht easy.
Ja.
Aber es ist, also zum einen hier die sagen, wie viele Zertifikate sie pro Tag raushauen. Und es ist so ungefähr 1 Million pro Tag, also 1 bis 1,5 Millionen Zertifikate. Und das wird dann wieder hinhauen. Also das heißt, sie geben im Jahr 360 Millionen Zertifikate raus, bis 400 vielleicht. Und es würde dann wieder hinkommen mit der Zahl von 100 Millionen aktiven Zertifikaten. Also das denke ich, das haut hin. Das also es sind halt wirklich diese 100 Millionen, die aktiv gerade da sind. Also nicht, die jemals rausgehauen worden sind. Und Aber was mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen, ist sozusagen die, so eine eher prinzipielle Überlegung, dass nämlich, also hier auf der Seite steht es nicht, es gab irgendwo eine Seite, dass sie also mittlerweile einen Großteil der TLS-Seiten mit versorgen. Also das, man hat hier wieder so aus meiner Sicht so eine Zentralisierung erreicht. Und das ist halt sowas, wo ich persönlich wieder Bauchschmerzen habe und ich auch so ein bisschen überlege, was ich mit meinen Domains mache, ob ich die nicht doch wieder von Let's Encrypt einfach weg umziehe.
Ja.
Weil, also, ich sag mal, für mich ist halt so die Grundidee des Webs, das ist eine Dezentralisierung. Und das, also, hier schaffst du wieder so einen zentralen Punkt und das ist was, was mir so ein bisschen zunächst erstmal missfällt. Aber das ist so, es ist jetzt noch kein dringendes Problem, ich denke darüber nach. Und auch mit dem Hinblick darauf, dass ich verschiedene Domains als Onion-Domains anbieten will. Mhm. Ich sag mal, da ist es so, das machen momentan nur wenige Anbieter und die kosten halt Geld. Mhm. Also man kriegt dafür ein Zertifikat halt. Genau, also ein ganz normales TLS-Zertifikat muss bezahlen und dann könnte man auch einfach sagen, okay, dann stecke ich die ganzen Domains damit rein und dann ist es auch wieder in Ordnung. Und das sind aber, also sagen die Anbieter, die ich hier kenne, sind halt auch die großen, namhaften Zertifikatsanbieter, die man früher schon nutzen konnte.
Jedoch sehe ich da hier wirklich das Problem in der technischen Idee, dass dieses Zertifikatswesen eine Hierarchie ist. Das Zertifikatswesen hat ja von Anfang an nicht die Möglichkeit geboten, wie eben bei, wie man es von PGP kennt, mit diesem Web of Trust, dass man mehrere Anker sich nehmen konnte für die Bestätigung der Echtheit, sondern das ist ja wirklich nur von, ich habe einen Obergeordneten, von dem ich mir bestätigen lasse, dass es gut ist.
Ja, aber du kannst ja schon mehrere quasi Übergeordnete parallel haben. Also, parallel ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt, es gibt sozusagen nicht eine weltweite Root CA und alle anderen hängen drunter, sondern es gibt meinetwegen, keine Ahnung, die Telekom CA und da hängt auch meinetwegen das DFN mit darunter, aber sozusagen Let's Encrypt steht neben der Telekom.
Ja.
Und es steht auch neben Komodo und neben irgendwelchen anderen CAs. Also insofern sind das ja sozusagen erstmal Einzelorganisationen und es gibt dann die Empfehlung vom CA Browser Forum, die dir sagen halt wie, also unter anderem, die dir sagen, wie du so eine CA zu pflegen hast und was du, wie du auf deinen Schlüssel aufzupassen hast und so weiter und so weiter. Und wenn du das dann ordentlich nachweisen kannst, dann wird dir auch diese CA-Eigenschaft schon zugesprochen. Also das ist natürlich schon ein bisschen Aufwand, also dass das jetzt sozusagen, keine Ahnung, der Schuster Hermann um die Ecke eine CA aufbaut, also hier wie, ja, wie ist denn der? Es gab so diesen Autohandel, Mohammed Öztürk, der irgendwie so eine Fake-CA da versucht hat aufzubauen. Ich meine, das funktioniert natürlich nicht. Also du musst halt nachweisen, dass du einen bestimmten Aufwand treibst, aber dann kannst du quasi ganz legitim eine CA auch mit gründen und betreiben.
Ja, bis dahin, was ich da als Gegenbeispiel dieses CA-CRC sehe, die da ja auch schon viel Energie und weltweit Energie reingesteckt haben und es nicht zustande bekommen haben. Also der Quelltext, glaube ich, für den Betrieb von Let's Encrypt ist öffentlich, ist verfügbar. Es könnte jetzt auch ein anderes Projekt starten und könnte sich eine solche Infrastruktur aufbauen. Nur scheint im Prinzip dieser Zugang dann in diese Browser, also dass man von den Browsern her bestätigt wird, der ist eigentlich, würde ich mal sagen, also schätzen, so hoch, dass daran einfach zu viel scheitert.
Genau.
Deswegen, da sehe ich einfach genau den Knackpunkt zwischen dezentral oder eben dieser Zentralisierung. Denn unterm Strich, wenn ich 10 Anbieter habe, das ist jetzt auch nicht so die Masse. Also schöner wäre im Prinzip, wenn dieses ganze System sich von sich heraus, wenn das eher so in diesem Web of Trust, dass man möglichst verteilt das Ganze, diese Bestätigungssache schaffen könnte.
Aber du brauchst halt immer noch einen Anfangspunkt. Also wenn du den Browser jetzt installierst, irgendwie musst du mal bei Null anfangen. Also irgendwo musst du auf sicherem Weg einen Schlüssel von dem unsicheren Internet zu deinem Browser bekommen und dieser Weg sollte auch, also das ist glaube ich eines der Hauptprobleme, auch für Normalverbraucher einfach machbar sein und man sollte keine IT-Sicherheits- und Kryptografie und sonst was für Fachkenntnisse haben. Also dann, das ist sozusagen das Problem. Fällt mir nämlich gerade ein so an der Stelle, Und dann müssen wir wieder den Schlenker finden, warum eigentlich das denn bei Zertifikaten abgebrochen worden. Ich beschäftige mich auch relativ viel mit dem Thema Datenschutz und DSGVO und so weiter. Und da wird empfohlen bzw. verlangt, dass besonders sensitive Daten verschlüsselt übertragen werden. Das heißt also sozusagen, bei E-Mail reicht es dann eben nicht aus, dass die E-Mail nur sozusagen auf dem Übertragungsweg verschlüsselt wird, also dass es dann auch irgendwie über so eine TLS-gesicherte Leitung das geht, sondern dass eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet. Das heißt, ich verschlüssel die E-Mail quasi auf meinem Rechner und schicke dann die irgendwo anders hin und auf dem Zielrechner wird es dann entschlüsselt. Und das ist also eine Nachricht, die also schon bei vielen medizinischen Berufen angekommen ist. Mhm. Und die dann jetzt dastehen und sich fragen, wie soll man das machen? Und jetzt könnte man natürlich naiverweise sagen, okay, nimm PGP. Das ist also ein lang gelöstes Problem. Ich nutze PGP seit 30 Jahren und es funktioniert. Aber sozusagen rein praktisch gesehen ist es eben so, dass es für sozusagen die Normalperson einfach nur unter sehr engen Randbedingungen wirklich funktioniert. Das ist keine allgemeingültige Lösung. Und sozusagen eine allgemeingültige Lösung zu finden, also ich hatte so einen Fall, wo eine Person jetzt nicht nur, also mit einfach verschiedenen Empfängern kommunizieren muss und wo es auch sozusagen keine Kontrolle über die Empfängergeräte gibt. Das heißt also, es kann sein, manche, die haben meinetwegen PGP installiert, dann wäre es jetzt vielleicht kein Problem. Andere haben das nicht installiert, Dritte dürfen das nicht installieren und so weiter und so weiter. Und die einen haben, ich meine, gut, das ist sozusagen normale Verbreitung. Die meisten werden Windows haben, aber es gibt vielleicht ein paar, die einen Mac-Rechner dastehen haben. Also, an der Stelle muss man sagen, ich glaube, es ist in dem Fall ein unlösbares Problem.
Also das würde ich ihm genau widersprechen, weil hier die gesetzliche Struktur schon daneben steht. Also das, worüber Ärzte
und so. Mir geht es um eine jetzt existierende Lösung, nicht um irgendeine, die im Gesetz drin steht, sondern wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich will das machen, was würdest du dieser Person empfehlen?
Gar nichts. Da sage ich im Prinzip, die Datenschutzgrundverordnung ist einfach hier, hat darüber hinaus geschossen. Das ist im Prinzip, man hat sich im Prinzip wieder was gewünscht, was praktisch halt nicht da ist. Hm. Und das ist, glaube ich, auch der Frust, der bei vielen in diesem Sinne auftaucht, dass die Lösung oder sowas werden vielleicht auch schon im Gesundheitswesen ewig diskutiert, wurden ewig nicht umgesetzt und jetzt kommt jemand anders und sagt, hier, buff, und jetzt hast du aber zu machen. Also das ist das dann, es stehen fast immer zwei ITler da. Also das eine Mal steht der ITler da und sagt, hier elektronische Gesundheitskarte, buff, aber das ist jetzt doch erstmal nichts geworden. Und dann steht der ITler da und sagt, hier Datenschutzgrundverordnung und jetzt mach mal.
Aber also ich meine, diese Pflichten gab es auch schon länger. Also es ist glaube ich kein Problem jetzt der DSGVO. Es ist natürlich dort nochmal nach vorn gespült worden und nochmal klar geworden, dass es da was gibt und dass auch auf einmal ein paar Bußgelder im Raum stehen, wo die Leute ein bisschen ängstlicher werden. Und deswegen fühlt man sich verpflichtet, dem Ganzen jetzt auch mal nachzukommen. Und an sich ist es aus meiner Sicht auch kein Problem der DSGVO, weil also rein natürlich möchte ich, dass meine Gesundheitsdaten geschützt übertragen werden. Und ich will nicht, dass die per E-Mail oder per Postkarte irgendwie quer durchs Land geschrieben werden oder irgendwie per Mundpropaganda vom Arzt über den Markt bis nach Rudolstadt geschrien werden. Also sozusagen, das ist schon sozusagen eine vernünftige Forderung. Und es ist also auch ja, was du sagst, es ist ja kein Problem, was jetzt irgendwie neu da ist. Also ich habe so ein elektronischen Gesundheitskartenprojekt vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren gemacht, weißt du? Also und seitdem gibt es diese Diskussion verschiedener Art und Weise und man hätte sich da vielleicht mal was ausdenken können. Aber
insgesamt ist es halt immer günstiger, mit Angeboten zu kommen und nicht mit Forderungen. Also nicht im Prinzip dieses Ding, du hast dich jetzt so und so zu verhalten, sondern eben schöner wäre es gewesen, wenn die Lösung gekommen wäre, eben vom Gesundheitssystem her. Und das, finde ich, bietet eben genau die Möglichkeiten.
Aber das Gesundheitssystem hatte jetzt mit dem Beispiel mindestens 15 Jahre Zeit, eine Lösung zu entwickeln. Ja. Und es gab genügend Zeit im Vorfeld, da irgendwas zu machen. Also man hätte jetzt nicht überrascht vor der DSGVO stehen müssen und sagen müssen, oh, stimmt, ja, sowas aber auch. Also, und Also das, also ich meine, ist auch völlig egal, wer jetzt schuld ist und wo das Problem liegt, aber der Punkt ist, dass jetzt, es gibt keine Lösung dafür. Also ich kann niemandem was anbieten, kann sagen, hier, das ist die Lösung. Es gibt halt verschiedene Ideen und Spielarten, wo man so ein bisschen rankommt, aber es ist nichts Perfektes da.
Ja. Also das ist in dem Sinne hätte vielleicht auch mit im Sinne des Personalausweis, wo ja auch so eine PKI, also so eine Verschlüsselungsstruktur oder diese Zertifikats-Authentifizierungssache mit dabei mit enthalten ist, hätte auch eine Lösung bringen können mit auf so einem Wege. Hm. Das Projekt ist ja auch so ein bisschen geplatzt. Hm. Ja, wir sind ein Entwicklungsland.
Genau.
Oder auch, wir sträuben uns gegen Entwicklung. Also was da teilweise an von offiziellen Stellen an technologischen Verbesserungen diskutiert wird. Eben gesundheitsmäßig hat ja gestern Herr Spahn rausgehauen, die Krankenkassen mögen jetzt bitte Apps entwickeln, damit das Gesundheitswesen digital wird. Ja, also da, ich würde dem Ganzen gerne hinterher schreien, Public Money, Public Code. Wer das Projekt noch nicht kennt, das ist vom EFFE. Ich glaube, die Adresse.
EFFE? Was ist ein EFFE?
Oh mein Gott.
FSFE meinst du bestimmt.
Ja,
Free Software Foundation Europe.
Richtig, genau. Und zwar publiccode.eu ist, glaube ich, die Webseite dazu. Und zwar ist das ein Projekt, was dafür aufruft, dass eben Quelltext, der mit öffentlichen Geldern erstellt wird, auch öffentlich zugänglich sein soll, also sprich Open Source sein sollte. Und wenn jetzt gerade hier der Herr Spahn die Krankenkassen und diverse andere Einrichtungen dazu aufruft, Software zu entwickeln, sollte auch in dem Sinne dazu aufrufen, dass diese entstandenen Werke frei verfügbar sind.
Aber hat er aufgerufen, mit öffentlichem Geld das zu entwickeln oder hat er dazu aufgerufen, solche Anwendungen zu entwickeln?
Er hat Krankenkassen, also er hatte richtig, war das hier, dass Krankenkassen derartige Gesundheits-Apps anbieten sollen. Und da sehe ich eigentlich mit der
Krankenkasse... Ist das öffentliches Geld?
Ja.
Warum?
Weil das durch die Sozialbeiträge finanziert wird. Also es sind keine Steuern, aber es sind Abgaben. Eine Krankenkasse ist eine Gesellschaft, Körperschaft öffentlichen Rechts.
Was ist öffentliches Geld?
Na, was heißt öffentliches Geld?
Ja, also heißt ja Public Money, also ich sag mal, genau, übersetzt das also, jetzt mal, was ist dann Public Money?
Geld, was im Prinzip dem Staat zur Verfügung gestellt wird, also im Sinne von Abgaben.
Okay. Also wenn das die Definition ist, dann stimme ich dir zu. Also
Gelder, die im Prinzip die der Staat eingesammelt hat oder die der Staat einsetzt, sollten bei Softwareentwicklung dazu führen, dass sie dann auch der Gesellschaft zur Verfügung stehen und nicht unter Umständen irgendwelche Unternehmen besonders fördern. Bis hin einfach auch, dass Software aufgrund der leichten Teilbarkeit, also Verteilbarkeit, auch viele Redundanzen einfach beseitigen kann, viele Möglichkeiten auch der Weiterentwicklung bietet, was man von herkömmlichen Produkten nicht kennt.
Also heißt es, dass auch Krankenkassensoftware Open Source sein muss und wird?
Das wäre echt ja wünschenswert. Also dass ich in dem Sinne auch zum Beispiel, sag ich jetzt mal für mich gesehen, auch sagen, der Krankenkasse ein Modul anbieten kann, hier, ich habe mich jetzt 2 Wochen lang zu Hause hingesetzt, ich habe euch eine öffentliche Schnittstelle gebastelt, dass ich zum Beispiel die Informationen abrufen kann. Oder ich habe jetzt mal bei euch da reingeguckt in diesen komischen Quelltext, warum habt ihr die Variable A und nicht B genannt? Oder solche Sachen. Also da geht meiner Meinung nach natürlich eine ganz andere Philosophie mit einher und man muss auch da wieder bedenken, dass dazu eigentlich eine Infrastruktur gehört, die genau diesen Code auch betreut irgendwo, also nicht nur einfach über den World Garden Zaun geworfen, sondern auch also offen und ehrlich damit umgegangen. Aber ich sehe keinen Anlass, warum zum Beispiel eben eine derartige Verwaltungssoftware, deren Inhalt nicht bekannt sein sollte.
Was ist mit der Steuersoftware von dem RTW? Also vom Rettungstransportwagen, also Krankenwagen auf gut Deutsch. Das ist ja also sozusagen öffentliches Geld, von dem es gekauft wird.
Genau. Also,
das heißt, die Fahrzeugsoftware müsste dann auch Open Source sein.
Also fällt mir jetzt auch erstmal kein Grund ein, warum da, ich sag jetzt mal so wie krass, warum dieses Prinzip Security by Obscurity gelten sollte.
Nee, also ich versuche nur sozusagen für mich gerade im Kopf eine Abgrenzung zu finden, wo welcher Code noch Closed Source dann sein.
Sicherheitsrelevant, also das.
Was ist sozusagen, also welcher könnte jetzt in der Argumentation noch Closed Source sein?
Also hier in dieser Argumentation, die ist glaube ich von FSFE nicht hundertprozentig ausgeführt, aber aus meiner Sicht gibt es definitiv Code, der nicht frei sein kann. Also das ist ja auch wie gewisse Informationen nicht freigegeben werden oder nur einen gewissen Kreis zugänglich gemacht werden. Aber es ist glaube ich ganz viel an Informationen oder ich sag mal an Daten, an Quellcode, der verfügbar sein kann, wo eigentlich auch nichts Gefährliches passiert. Eben bezogen auf diesen Rettungswagen.
Was ist mit Windows? Müsste Windows gezwungen werden?
Richtig. Und das finde ich nämlich, da fängt das nämlich dann an und dann bröckelt dieses ganze Spiel, dass nämlich Einrichtungen ganz viel Geld in, ich sag mal, Projekte stecken, die zu denen nicht mal eigentlich die Organisation selber Zugriff hat. Dass zum Beispiel die Anpassung, die sich der deutsche Staat am Windows wünscht, einfach nicht umgesetzt werden, nicht umsetzbar sind. Und da auch die Macht des Staates endet. Und das im Sinne einer Gesellschaft finde ich dann schon wieder sehr schade, weil vor allen Dingen eben, ich sag mal, dieses große Machtgebilde des Staates sollte dazu in der Lage sein, derartige Grenzen zu überwinden oder solche Sachen zu bewegen. Und von der Seite, ja, das würde nämlich auch sehr stark in dieser ganzen Softwarelandschaft aufräumen und hätte wahrscheinlich solche Projekte wie Linux dann eher befördert. Was ich aber auf alle Fälle auch sehe, dass das nicht von heute auf morgen passiert und passieren kann, das ist ja auch nicht möglich. Und von der Seite her wird es auch eine ganze Weile nebeneinander herlaufen. Man wird unter Umständen auch Möglichkeiten, also auch diverse Dinge einfach finden, bei denen man sagt, hier kommt es nicht drauf an oder das ist jetzt nicht relevant, dass dafür der Quelltext halt veröffentlicht wird oder dass er in dem Sinne dann weiter gepflegt wird. Ich glaube, an der Stelle muss man dann auch noch diese Folgekosten mit beachten, die mit so einer Quelltextveröffentlichung einhergehen. Aber Grundproblem, was ich eigentlich sehe, ist, dass wir geschätzt über mehr als 90% Closed Source reden und an vielen Stellen auch die Einrichtungen eben selbst gern was ändern würden, auch was ändern könnten, von den Fähigkeiten her, aber nicht von den Möglichkeiten.
Genau. Also muss auch sagen, ich meine, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kritisch geklungen haben, meine Fragen, also ich würde das auch durchaus unterstützen, dieses Ansinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen Gegner bin. Ich versuche mal mich immer auch in die Gegenseite reinzuversetzen. Und dann, wenn man das mal sozusagen durchdekliniert und sagt, wenn die FSA mit ihrer Forderung durchkommt und sagt, öffentliches Geld, öffentlicher Code, dann muss mich ja fragen, wo endet das, wo sind die Grenzen? Und das, was Sie hier aber auf Ihrer Webseite zunächst noch einschränkend schreiben, ist, dass Sie sagen, dass die mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltung, und da steht öffentliche Verwaltung wohlgemerkt da, entwickelte Software. Also sagen, also soweit ich das jetzt erstmal verstehe, geht's, also könnten Sie weiterhin zu Windows gehen und sagen, ich kaufe mal dein Windows 10 und dein Office-Paket und so weiter. Und das ist ja sozusagen keine Software, die entwickelt wurde im Auftrag. Und deswegen könnte es auch weiterhin Closed Source bleiben, aber wenn jetzt man, keine Ahnung, zur Jörg Sommer Software Programmierungs GmbH geht und sagt, schreiben Sie mir mal irgendwie ein neues Betriebssystem für unsere Rechner.
Ein neues Excel-Makro.
Ja, genau. An der Stelle muss das dann eben in dem Falle Open Source sein. Und also das ist aus meiner Sicht eben auch wirklich eine sinnvolle Forderung, muss ich sagen. Also das ist das, was ich schon sagte. Das finde ich durchaus sinnvoll, weil das kann eben wirklich sein, dass auch andere Verwaltungen davon eben profitieren. Das ist
bis hin im Prinzip jetzt bei diesem Gesundheits-App, was so ein aktuelles Ding ist, könnte das auch krankenkassenübergreifend dann genutzt werden. Genau. Sprich, ich habe nicht 20 Apps zur Verfügung und die eine, also die von Krankenkasse 1 bietet mir eine Funktionalität, komme ich aber nicht ran, weil ich nicht Kunde bei denen bin, und bis dahin, dass ich auch einen Datenaustausch. Also wahrscheinlich wird man dann in 5 Jahren oder sowas entdecken, die Leute, die immer die Krankenkasse wechseln, verlieren ihre ganzen Möglichkeiten der alten Apps. Oder wird es dann wieder danach geschraubt werden?
Ja. Dann weißt du aber, wie weit dieses Projekt vorgedrungen ist. Ist es jetzt erstmal eine Forderung, die gestellt wird, oder ist man...
Das war, glaube ich, allgemein erstmal nur wieder so ein Spruch eines Politikers und... Oder meinst du jetzt, dass...
Das Public-Code-Projekt.
Die hatten jetzt... also ist es nicht sehr weit vorangekommen. Ich glaube, die hatten vor kurzem gemeldet, dass 20.000 Leute das Ding unterschrieben haben. Ja, also das Ganze ist ein Aufruf dazu, ein offener Brief, den man unterzeichnen kann. Und da gibt es... glaube ich, keine große Anzahl von Unterzeichnern.
Ich finde es ja schon wieder spannend, muss sagen, dass, das fällt mir halt dummerweise ins Auge, weil, wie gesagt, das kümmern wir schon die ganze Zeit drum. Es gibt hier ein Feld, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie. Und was ist, wenn ich die nicht akzeptiere, weißt du? Also, das ist.
Na, dann setzt du nicht den Haken.
Also, Frage ist, kann ich dann auch meine Unterschrift leisten?
Nein.
Warum?
Also, oder probier's mal.
Naja, ich will jetzt keine Falschangaben hier machen.
Okay.
Also, es ist aber eine andere Diskussion. Das ist
Da kann ich nur auf die Rechtsbelehrung und die Folge über die AGB verweisen. Da wird nämlich auch das mit erläutert und da wird mehr oder weniger gesagt, diesen Haken kann man sich sparen.
Genau.
Man braucht im Prinzip nur darauf hinzuweisen und das war's.
Richtig, das ist eine Information. Also es ist so. Ob er das jemand gelesen hat und ob er das verstanden hat und ob er irgendwie seinen Huhn dreimal irgendwie nach Osten geschwenkt hat und dann es ordentlich, was auch immer gemacht hat, in die Details gehen, ist eigentlich irrelevant.
Ja, wobei auch in dem Podcast, in dieser Folge mit erzählt wird, dass es früher wohl anders war und dieses Häkchen sich aus den alten Zeiten mit rüber gerettet hat.
Das kann sein, ja.
Früher musste man aktiv Bestätigungen und ich glaube für was anderes als die Datenschutzerklärung einholen. Ich glaube früher war es, dass man aktiv sich die AGB bestätigen lassen musste. Und das ist auch irgendwann entfallen. Das hat aber eben sich auch mit in diesen Datenschutzzustimmungen irgendwas.
Ja, genau. Also das ist auch letztlich egal. Also ist halt, also ich meine, wenn man sowas irgendwie immer macht, fallen immer so leichte Unzulänglichkeiten an verschiedenen Stellen mit auf. Genau. Ich wollte aber noch auf weil Public Money, Public Code passt insofern auf ein Thema, was ich jetzt auch vor ein paar Wochen, glaube ich, mittlerweile mit hatte. Anfang Mai war das, glaube ich. Da gab es nämlich im Thüringer Landtag eine Anhörung zu einem neuen Gesetz. Am 30.04. war es.
Ja.
Und zwar möchte Thüringen, also das, du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben einen Datenkanal dazu gemacht, also Thüringen möchte gern ein Transparenzgesetz schaffen und am 30.04. gab es dann eine Anhörung im Innen- und Kommunalausschuss im Landtag, wo eben verschiedene Leute da eingeladen wurden um da nochmal dazu Stellung zu nehmen. Also es ist halt übliches Gesetzgebungsverfahren, das ist, wir hatten, also wie gesagt, vor sehr langer Zeit, also wahrscheinlich vor 5 Jahren ungefähr, einen Datenkanal gemacht zu dem Thema Koalitionsvertrag der Thüringer Landesregierung. Also das haben wir hier die rot-rot-grüne Regierung. Und im Rahmen dessen haben wir einfach
mit Katharina König
und Madeleine Henfling uns unterhalten, die so ein bisschen erzählt haben, was sie sozusagen vorhaben im Rahmen ihres
Der Amtsperiode,
ja. Genau. Und da fiel unter anderem auch, also der Datenkanal Nummer 40 war das, das Thema Transparenz gesetzt. Also da gab es eben doch sozusagen die Idee, Transparenz durch Gesetz zu schaffen. Und dann hat es einige Drehungen und Wendungen bedurft in verschiedenen Behörden im Landtag. Also und jetzt gibt es eben das Gesetzgebungsverfahren und dazu gab es die Anhörung. Und da war ich als Vertreter des Hackspace hier mitgeladen. Und es gab dann, also ging los bei dem Stadt- und Landkreis, Städte- und Gemeindebund, Landkreistag war mit dann Beamtenbund, es war hier die OKFN, so Verein, der auch fragt den Staat, also war sozusagen in Persona von Arne Semsrott mit dabei und der betreut auch Frag den Staat als Portal. Transparency International und ganz viele andere Leute, die wo ich jetzt einige vermutlich vergessen habe. Und es war eigentlich interessant zu sehen, also diese Anhörung ging mega lang, muss ich sagen. Also das waren 15 Anzuhörende. Es ging halt irgendwie früh um 9 los oder 9:30 und ich bin irgendwie nach um 6 aus dem Landtag rausgepurzelt und war auch etwas erschöpft, weil ich habe halt versucht, so nebenbei mitzutwittern und ein bisschen die Notizen zu machen, musste selber dann irgendwann meine Stellungnahme abgeben. Also insofern war es schon ein bisschen anstrengend. Und es war aber interessant zu sehen, dass die Vertreter von dem Städte- und Gemeindebund und Landkreistag, die haben so eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Und die haben am Anfang sehr stark kritisiert, dass die Gemeinden, muss es anders formulieren, weil eröffnet haben sie das damit, dass es sozusagen dieser Gesetzentwurf den Eindruck erwecken würde, dass Städte und Gemeinden in Thüringen nicht transparent wären, dass sie intransparent sind. Und das wäre ja nicht so, und man hätte jetzt so viel für Transparenz getan und eigentlich ist der Gesetzentwurf schon aus den Gründen unnötig. Also sozusagen, das war so die Eröffnung. Und dann wurde aber sehr, sehr stark kritisiert, dass eben die Gemeinden und Städte und Landkreise die Informationen in dieses Transparenzportal einstellen sollen. Also im Rahmen des Gesetzes wird halt gesagt, es gibt ein Transparenzportal und da kann man Informationen einstellen. Und wenn man diesen Gesetzentwurf genau lesen würde, würde man feststellen, dass es gibt eine Pflicht für den Land, also für die Landesregierung, also und Landesbehörden, die sozusagen Informationen in das Transparenzportal einstellen müssen. Und alle anderen, also insbesondere auch die Städte, Gemeinden, Landkreise, die haben die Möglichkeit, das zu machen. Also sie dürfen das machen, es ist ihnen erlaubt, aber sie müssen das nicht machen. Und also für mich war offensichtlich, dass die Vertreter einfach diesen Gesetzentwurf nicht gelesen oder nur unzureichend verstanden haben. Und die haben also wirklich sehr lange daran rumkritisiert, was das für ein Aufwand für die Gemeinden ist und dass es also unvertretbar ist, was hier für ein Aufwand entsteht, dieses Transparenzportal einzupflegen, also die Daten einzupflegen und so weiter. Und also dann haben immer wieder die Vertreter der Regierungsparteien, also Grüne, SPD und Linke, halt auch versucht, da wieder drauf einzugehen und zu sagen, aber das steht doch gar nicht drin. Das ist doch, also das, was Sie hier gerade kritisieren, steht doch gar nicht im Gesetz drin. Das ist doch alles gar nicht so. Und es war wirklich, also es gab einen Vertreter vom Landkreistag, der wirklich immer wieder gesagt hat, aber lesen Sie sich doch mal die Beschreibung dazu durch. Es gibt so, ich glaube, 10 Seiten Beschreibung und Auswertung, was das für ein Aufwand für das Land bedeutet, was das sozusagen an mehr Kosten und mehr Personalaufwand und so weiter. Und dann hat immer wieder kritisiert, und uns Gemeinden, da steht nur ein Satz drin, dass es bei uns keinen Mehraufwand gibt. Und sie haben sich gar keine Gedanken um uns gemacht und sie wissen gar nicht, was das für ein Mehraufwand bedeutet. Und so ging das nach immer und immer wieder. Und dann haben sie immer wieder sozusagen, also es gibt also Paragraph 6 und 5 und 6 in dem Falle, wo das drin steht. Und dann irgendwann, also ging aber die Diskussion schon ein bisschen in die Richtung und dann meint irgendein der Vorsitzende, können wir uns jetzt einigen, dass die Gemeinden nicht verpflichtet sind, Informationen einzustellen. Und der Vertreter vom Stadt- und Gemeindebund meinte, ja, also er hat es noch eingesehen, das ist in Ordnung. Und aber der Vertreter vom Landkreistag fing dann eben gleich wieder an zu sagen, naja, aber das, so können wir das nicht sagen. Und gucken Sie doch mal die Begründung an, da stehen 10 Seiten hier und so weiter. Und das war wirklich eine unsägliche Diskussion. Und dauerte halt eine ganze Weile. Und die haben also um Punkte diskutiert, die sie eigentlich gar nicht betroffen haben.
Ja, gut.
Und das war halt so. Und das interessant war dann eben der Vertreter von Arne Semsrott hier, der hatte dann aus seiner Sicht dann ein paar Sachen auch kritisiert. Muss sagen, leider hatte der genau die Kritikpunkte, auch die ich auch für meine Stellungnahme ausgedacht habe. Gut, es passiert halt, also konnte ich dann mich später dann abkürzen. Ich habe dann quasi bei mir nur gesagt, also ich kann mich vollumfänglich der Aussage von dem Herrn Semsrott anschließen. Außerdem habe ich noch die 2 anderen Punkte und war dann auch sehr schnell fertig mit meiner Stellungnahme. Also der hat auch nochmal kritisiert das Gesetz an sich, das heißt Transparenzgesetz, ist aber im Wesentlichen eigentlich ein Informationsfreiheitsgesetz mit ein paar Transparenzanteilen. Und das hat er auch nochmal kritisiert, dass man eigentlich von einem Transparenzgesetz wesentlich mehr erwarten würde und es müsste eigentlich noch viel mehr drinstehen. Und insbesondere auch die Gemeinden müssten da auch mehr verpflichtet werden, auch Sachen, also Informationen reinzustellen, weil es ist halt wirklich so, dass in einem Flächenland wie Thüringen, ist immer interessant, sind halt die Daten aus den Gemeinden. Und es wurde dann auch von verschiedenen Anhörenden immer wieder gesagt, dass es ist nämlich keineswegs so, dass die Gemeinden transparent sind. Also mir hatte jemand dann auf Twitter auch gleich geantwortet, dass im Weimarer Land es gibt keine Informationen, die frei verfügbar sind. Während der Anhörung gab es dann zum Beispiel, dass selbst also die Bürgermeister ihren gewählten Vertretern sozusagen, Gemeinderat oder wer immer das ist, auch Informationen vorenthält. Also selbst die gewählten Vertreter, die ein Recht haben, jetzt schon die Daten zu bekommen, bekommen die halt nicht, weil der Bürgermeister sagt, lasst mir jetzt doch in Ruhe mit eurem Quark. Und insofern gibt es also da jetzt schon Probleme und da war eben auch der Vertreter aus Rheinland-Pfalz da. Rheinland-Pfalz hat auch schon Transparenzgesetz und der noch sozusagen der aus Hamburg, die haben beide bestätigt, dass es also sehr, sehr viele Zugriffe auf das Transparenzportal kommen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung. Weil die nämlich viel, viel einfacher dann auf das Dokument zugreifen können, sich die Daten anschauen können und damit arbeiten können. Und es ist wie bei Public Money, Public Code, weißt du, wenn die Daten da sind oder der Code da ist, dann kann man eben auch einfacher damit arbeiten und am Ende erleichtert es das Verwaltungshandeln.
Ja, eine eigene Arbeitserleichterung.
Richtig, genau. Ja. Und das war eben das Argument von auch, ich glaube auch von einem Menschen aus Rheinland-Pfalz, der hier gesagt hat, also eigentlich müsste sich die Verwaltung, also hier der Stadt- und Gemeindebund und Landkreistag
dafür einsetzen,
müsste ganz vorne an der Bewegung stehen und dafür kämpfen, weil das ist einfach eine Arbeitserleichterung.
Ja.
Und
aber das glaube ich eben so ein Ding im Kopf, dass diese Leute damit andere Dinge, also ja anderes verbinden, als es tatsächlich ist. Also es geht nicht um dieses sachliche, also es befindet sich die Diskussion nicht auf der sachlichen Ebene, sondern es hängen glaube ich da einfach Emotionen dran.
Genau.
In diese Richtung Hilfe, ich verliere Einflussbereich, Hilfe, was passiert dann mit dem, was ich getan habe. Und Ähnliches. Also da ist, glaube ich, eher händchenhaltend und beschwichtigen notwendig, als hier irgendwelche sachlichen, technischen Arbeiten.
Genau. Es war auch interessant, der wurde auch gelivestreamt, die ganze Anhörung. Also das fand ich auch sehr schön. Gab da am Anfang gleich so eine kleine Diskussion, dass der Fiedler von der CDU, der Innenexperte sozusagen, der bemängelte das sofort, dass es hier einen Livestream gibt und wollte wissen, ob es überhaupt einen Beschluss gibt und ob man das sozusagen genehmigt ist. Das ist hier zum Transparenzgesetz, also bei einer öffentlichen Anhörung wohlgemerkt, ob man die auch sozusagen überhaupt öffentlich machen kann. Und das ging aber relativ schnell, war zu beantworten, dass eben das also natürlich geht und man hätte auch eine Fernsehkamera reinstellen können und das in zu Phoenix live streamen können oder irgendwo anders hin, also oder zu YouTube oder wo auch immer hin. Also insofern war das sehr schnell abgehakt, das Thema. Aber ich fand es spannend, dass gerade beim Transparenzgesetz, dass es ja gleich so eine Diskussion hier gab. Und ja, also insgesamt, also wie gesagt, es gab verschiedene Leute, die hier angehört wurden, auch ein Verein, der irgendwas mit Informationsfreiheit hieß. Muss sagen, fand ich sehr interessant, da war also der Anzuhörende. Also mein Gefühl war, dass er den ganzen Tag nichts anderes macht, außer sozusagen Informationsfreiheit und Transparenz. Und er hat eine sehr detaillierte, sehr gute Stellungnahme abgegeben, also zu einzelnen Punkten des Gesetzes, wie das im Vergleich zu anderen Bundesländern ist, auch im Vergleich zu europäischen oder weltweiten Ländern und was es auch für Auswirkungen hat. Also seine Stellungnahme fand ich unglaublich wertvoll. Also das war wirklich eines der besten Stellungnahmen, die damit abgegeben wurde. Und ja, der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte war da mit dabei, der hat auch, also der ist sozusagen das Gesetz durchgegangen, hat gesagt, hier, Paragraph 1, Satz 1, muss das und das vielleicht geändert werden. Also der ist sozusagen einfach formal durchgegangen, hat jetzt sozusagen keinen Ausblick gegeben, aber auch so hatte der sehr viele interessante Ideen, wie man das Gesetz verbessern kann. Und das, also kann, da würde ich mich nur anschließen, auch bei ihm, dass, also seine Ideen fand ich alle sehr, sehr sinnvoll.
Was mir an der Stelle einfiel, ich habe mal vor einiger Zeit gehört, in der Slowakei ist es ganz und gar so, dass öffentliche Ausgaben erst getätigt werden dürfen, wenn sie veröffentlicht wurden. Die haben, also ich habe dazu auch noch nie, keine weiteren Informationen richtig gefunden, aber eine Rechnung oder sowas der öffentlichen Hand ist erst dann bezahlbar, wenn sie über ein Portal veröffentlicht wurde. Also die haben das auch digitalisiert, genutzt wird es praktisch nicht so richtig, also dass das ausgewertet wird, aber dass die öffentlichen Ausgaben auch transparent bekannt gemacht werden müssen. Okay.
Und also bei Slowakei, muss ich sagen, fällt mir sofort der Name Jan Kuciak ein, der ja auch sozusagen mit diesen Transparenzinformationen versucht hat zu arbeiten und also der, ich weiß gar nicht, man weiß, wer ihn umgebracht hat, aber sagen wir mal, es gibt zumindest einige ernsthafte Anzeichen, dass das auch sozusagen von staatlicher Seite oder von, sagen wir mal, aus dem weiteren Umkreis da passiert ist. Also der hat halt auch versucht, über diese Transparenzseiten da Informationen zu bekommen. Auch meine zur Korruption, aber das müsste man nochmal nachlesen und war wohl auch davor, irgendwie ein paar Sachen da aufzudecken. Und ist dann, ich glaube, erschossen worden, er und seine Freundin. Genau. Also auch ähnlich wie aber diese Daphne Galizia.
Auf Malta.
Genau, auf Malta. Also insofern fand ich das jetzt interessant, dass es auf, also das, ich wusste das nicht, dass es so ein Portal gibt, was sozusagen schon so weit geht. Also was du sagst, das ist jetzt ein interessanter Gedanke.
Beziehungsweise auch gesetzlich, dass die halt so weit sind. Ich weiß nicht, woher das, also aus welcher Zeit diese Regelung stammt. Ich habe nämlich jetzt erst die Tage gehört, dass in der Slowakei wurden zum Beispiel auch nach der Wende auch diese ganzen Wohnungen privatisiert. Nur hat man dort die alle an die Wohnungseigentümer verkauft. Also auch mit einem wesentlich solidarischen oder Gedanken. Und das weiß ich nicht genau, ob nämlich zum Beispiel auch dieses Transparenzgesetz, weil das ja für die Gesellschaft auch eine stärkere Bedeutung, einen stärkeren Zusammenhalt bringt, einfach auch nach der nach der Trennung von der Tschechei gemacht wurde. Also dass da eventuell damals ein paar sehr offene und soziale, solidarische Kräfte am Werk waren, die derartige Gesetze mit formuliert haben und beschlossen haben, die natürlich jetzt, wo Kriminelle trotzdem im Prinzip noch weiterhin existieren, das schließt das Ganze ja nicht aus, aber natürlich einen anderen Umgang ermöglichen.
Richtig.
Ja.
Genau. Aber hast du noch einen Kommentar dazu aufgeschrieben? Oder du hast
gerade hier Slowakei, ganz
wie wild geschrieben hier.
Nee, also das mit der Slowakei, das fiel mir nur so ein. Also falls jemand noch weitere Informationen dazu hat, das würde mich selber interessieren. Ich habe leider seither noch keinen Slowaken wieder getroffen, den ich mal hätte ausfragen können. Also mich würde das auch mal interessieren, wie das sich für die Bevölkerung, für die Bürger auswirkt, ob da regelmäßig irgendeiner von denen reinguckt oder ob das vielleicht gar nicht bekannt ist, solche Dinge. Und eben bezüglich Transparenz, da fiel mir wieder die lokale Ebene ein, denn ich hatte vor kurzem den Vortrag gehört über die Verkehrssteuerung hier in Jena oder in dem Smart City Gewinner dieses
Darmstadt?
Ja, danke. Deren Lösung ist wirklich smart und vorausschauend. Die haben bei Zeiten angefangen, schon Glasfaser zu verlegen, ein autarkes Netz für die Ampeln zu betreiben, was in Jena nicht der Fall ist. Und was einfach dort mit ins Auge sprang in Darmstadt, betreiben die schon mehrere Jahre ein Open-Data-Portal, in dem live, also die Echtzeitdaten des Verkehrswesens, also Ampelsteuerung, also oder die aktuelle Schaltung der Lichtsignale, die Verkehrsdaten und diverse andere Informationen einfach abrufbar sind. Die sind einfach da, frei verfügbar. Und hier in Jena ist ja noch nicht mal ein Herankommen an historische Daten. Also das hatte ich auch schon versucht, mal an diese Verkehrsdaten von vergangenen Monaten oder vom letzten Jahr zu kommen. Und da ist nichts irgendwie rumgekommen, da ist nichts irgendwie zurückgekommen.
Gerade hier ein schönes Beispiel, also ich habe versucht, auf diese Seite zu kommen, aber Wartungsarbeiten, deswegen steht noch ein Baustellenschilder hier in der Gegend rum. Also kann zu Ausfällen in der Datenbereitstellung kommen.
Ach, kann, okay. Also, das ist also diese übliche Vorsichtswarnung, damit man hinterher nicht haftbar gemacht werden kann. Ja, und das andere, was ich nämlich auch gerade angestoßen habe oder worüber ich mit jemand jetzt in Diskussion gekommen bin, über die Prüfungsaufgaben der Mathematik. Denn es gibt ja so einige Beschwerden der Schüler und es ist, ich würde mir selber gerne mal ein Bild machen von den Matheprüfungen, um einschätzen zu können, ob das berechtigt ist, die Kritik, oder nicht. Und einige, ich habe im Prinzip jetzt als erstes mal eine Abfuhr bekommen, dass aus Gründen des Urheberrechts diese Sachen nicht veröffentlicht werden können. Sie können nicht herausgegeben werden, weil unter Umständen Rechte Dritter damit davon betroffen sind. Aber ja, genaues muss ich jetzt, also werde ich noch weiter versuchen rauszukriegen. Vor allen Dingen im Bereich der Mathematik ist mir nicht ganz klar, welche Rechte Dritter dranhängen sollen, dass wenn in Deutsch ein Werk zitiert wird, was dann interpretiert oder interpretiert werden soll oder in Themeneinstieg gegeben wird, für den eine Erörterung geschrieben werden soll, dann ist klar, dann ist mit diesem Text natürlich eben ein Recht eines Dritten betroffen, aber die Mathematik mit Zahlen und Ausformulierungen, ob das nun eben eine Firma war, die Glühbirnen produziert oder diverse andere Sachen, ist mir noch nicht so ersichtlich, warum das in dem Umfang vom Urheberrecht betroffen sein muss. Bis hin die Frage einfach, was ich jetzt versuche auch zu klären, ob man das nicht schwärzen kann. Also dann sollen sie einfach die urheberrechtlich bedenklichen Teile schwärzen und die Aufgaben dann, also das Verbleibende, herausgeben.
Ja, also hier, es gibt bei Frag den Staat so eine Kampagne. Und da ist quasi hier auch der Hinweis, dass man die Dokumente direkt bei der Schule abfragen kann, aber eben, dass sie vom Gesetz, vermutlich auch Informationsfreiheitsgesetz eben entsprechend ausgenommen worden sind. Aber hier bei den anderen Bundesländern, also wenn du hier guckst, Bayern ist sozusagen relativ umfangreich da, von 2010 bis 2018 Mathematik. Berlin-Brandenburg hast du fast alle Daten. Bei Hamburg geht es gerade los, also das sind die Aufgaben von 2018 da. Und so gibt es hier verschiedene Bundesländer, wo es schon auch mal Mathematikaufgaben gibt, beziehungsweise angefragt sind. Und ich meine, es ist natürlich so, wenn es neben dem Gesetz steht, weißt du, dann werden sich alle weigern und sagen, kriegst du nicht. Deswegen wäre es auch sinnvoll, das Gesetz eben entsprechend so anzupassen, dass zumindest die alten dann auch veröffentlicht werden. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwas dagegen spricht, die generell in so ein Transparenzportal, wenn man jetzt dran denkt, die hochzuladen, und dann sind sie einfach da.
Richtig. Also vor allen Dingen eben bei diesen Prüfungsaufgaben, dass da an dieser Stelle, es ist jetzt nicht irgendwie die große geistige Schöpfung im Sinne von 50 Seiten Buch oder sowas, sondern das sind Aufgaben, die Schüler in 300 Minuten oder sowas erledigen müssen. Und da kann das kann nicht so umfänglich sein. Noch dazu ist das nämlich auch wieder so ein Beispiel in diesem Gedanken Public Money, Public Code. Der Staat beauftragt jemanden, die Aufgaben zu erstellen. Warum wird in diesen Auftrag nicht reingeschrieben, dass das veröffentlichbar sein muss? Genau. Also dass derjenige, der
nicht sein muss, sondern dass es veröffentlicht wird. Also das war nämlich auch sozusagen bei der Anhörung zum Transparenzgesetz so ein Punkt, dass natürlich immer das Urhebergesetz so ein Hebel ist, wo man sagt, okay, ich habe hier urheberrechtliche Ansprüche auf irgendetwas und deswegen kann es nicht veröffentlicht werden. Und da war eben auch sozusagen der Kommentar aus Hamburg, dass dort das quasi schon vertraglich vorher ausgeschlossen wird. Also wenn man sozusagen mit dem Staat einen Vertrag eingeht, steht in dem Vertrag halt drin, dass über diese Leistung können keine urheberrechtlichen Ansprüche geltend gemacht werden. Oder also wie die genaue Formulierung ist, weiß ich nicht, aber es wurde halt gesagt, dass eben vertraglich das Urheberrecht eben ausgeschlossen wird und klar gesagt wird, dass diese Sachen eben dann veröffentlicht werden. Und dann versucht man das auszuhebeln, dass es eben so eine Möglichkeit gibt, dass man sagt, ja, wegen Urheberrecht können wir das nicht veröffentlichen.
Genau, dass das von vornherein klar gemacht wird. Das, was mein Eindruck ist jetzt gerade hier bezüglich dieser Prüfungsaufgaben, dass man sich darauf beruft, man kann die Aufgaben nicht veröffentlichen, weil man die Rechte von anderen nicht hat. Also eben wie in den Matheaufgaben wurden, eben Werke, also Teile von einem literarischen Werk zitiert oder sowas. Und deswegen hat man diese Veröffentlichungsmöglichkeit nicht. Aber das ist gerade in der freien Gestaltung der Aufgabe und das muss von Anfang an bedacht werden.
Genau.
Also insofern, da fände ich, dass eben so ein Transparenzgesetz genau eben darauf drängt, dass von Anfang an bei den Aufträgen, die der Staat vergibt, entsprechend die Formulierungen, die Forderungen gestellt werden, dass die Informationen hinterher auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden können. Und sei es selbst nur auf Anfrage. Denn wie hier oder siehe das Glyphosat-Geschichte, also das
wäre im Prinzip. Hast du das beantragt?
Ja, ich habe es
bekommen.
Ja, ich habe es auch bekommen. Ich habe es auch gelesen und es ist sehr.
Fachchinesisch.
Ja, fachchinesisch.
Genau.
Ja,
ich habe es halt auch überflogen, genau, also ich habe es auch bekommen. Und dachte, okay, erstmal knicken, Lochen abheften und dann nochmal drüber nachdenken, weil das ist, genau, was du sagst, also das ist eben, also wie viele Sachen, ich meine, es ist nicht unmittelbar verständlich und da steht nicht drin, dick, fett, Glyphosat ist krebserregend und, aber das müssen wir verheimlichen, weil, und so weiter, sondern es ist wirklich eine längere Ausführung und da muss man sich halt ein bisschen damit auch beschäftigen. Also es ist ähnlich wie diese Kontrollberichte. Also es gibt ja auch von Frag den Staat dieses Top-Secret-Programm, wo sie gesagt haben, wir versuchen hier mal ein bisschen die Kontrollberichte von den über die diversen Restaurants abzufragen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte.
Dass die eigentlich nicht so öffentlich zugänglich sind.
Ach so,
der Witz ist, in England klebt das an jeder Tür dran.
Richtig. Nee, und ich sag mal, bei diesen Kontrollberichten, ich sag mal, also die ich jetzt mittlerweile gesehen habe, da muss man auch sozusagen ein bisschen in Ruhe lesen und auch sozusagen ein bisschen gucken, was da drin steht. Also es ist nämlich auch nicht so, dass da irgendwas krass Geheimnisvolles drinsteht, sondern man muss ein bisschen auch lernen, das zu interpretieren, was da drin steht. Und dann geht es auch. Und da fand ich nämlich auch in meinem Fall das Interessante. Ich hatte halt auch hier aus Jena was angefragt. Und am Anfang gab es die Eingangsbestätigung und irgendwann klickte ich ein Schreiben, ja, ich soll jetzt bitte nach Eisenberg kommen in die Behörde und da kann ich mir das angucken und durchlesen. Und kann jederzeit quasi einen Termin machen und soll hinkommen und dann ist alles in Ordnung.
In Eisenberg?
Ja.
Okay.
Und na, ich meine, ich habe keine Lust, jetzt nach Eisenberg zu gehen.
Vor allen Dingen auch, warum ist Gesundheitsamt Eisenberg hier für Jena
zu? Ja, weil das ist die Veterinärbehörde.
Ah,
die
okay, halt da drüber. Also,
genau, und dann habe ich halt mir hingeschrieben und gesagt, ja, und schönen guten Tag. Und ich hätte das gerne elektronisch zum Lesen, und weil es steht auch im Verbraucherinformationsgesetz da drin. Und da steht aber eben drin, also sozusagen, diese Anfrage kann aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Bekam ich also einen Brief zurück. Wir lehnen das ab, weil ein wichtiger Grund vorliegt. Bumm.
Okay.
Und das ist halt auch, also das geht halt auch nicht. Da habe ich dann wieder einen netten Brief zurückgeschrieben, habe gesagt, bitte erklären Sie mir oder führen Sie mal aus hier, was genau für ein wichtiger Grund vorliegt und nicht nur, ich will nur wissen, wichtiger Grund, das ist halt eine sinnlose Auskunft. Yep. Naja, Und dann war ich sehr überrascht, dass ich glaube ein oder zwei Tage später klingelt es in meinem E-Mail-Postfach und da war das Gutachten drin. Und das habe ich also an einigen Stellen beobachtet, dass wenn man dann mal nicht nachgefragt hat, wie denn das so richtige, also die Standortbegründung, genau, die alle gekriegt haben hier in Thüringen, und wie denn der wichtige Grund ist, dann hat man festgestellt, dass der vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist und dann hat man diesen Kontrollbericht dann am Ende zugeschickt. Und ich, auch in meinem Fall muss ich sagen, da stand halt jetzt nichts Dramatisches drin. Ich meine, dass da waren hier und da, also waren ein paar dreckige Stellen mit da, wo man sagt, okay, geht mal mit dem Lappen drüber, ist sauber. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt da irgendwie, dass man das Gefühl haben muss, dass diese Restaurants irgendwie unglaublich verdreckt sind und dass man das verschweigen müsste, sondern es gab halt ein paar Mängel, die natürlich sind, die jeder Laden vermutlich irgendwo in irgendeiner Art und Weise hat, aber nicht so, dass man jetzt annehmen muss, man geht da rein, isst irgendwas und fällt danach tot um.
Also, dann wäre der Laden sowieso zu.
Genau. Also insofern, aber es muss da eben also wirklich große Probleme im Hintergrund geben. Also die Hoga arbeitet halt hier mit wirklich den teuersten und besten Anwaltskanzleien und geht gegen diese Top-Secret-Sache mit vor. Und also das ist schon eine Sache, die also wo die wirklich sehr, sehr stark kämpfen einfach und das versuchen zu verhindern.
Und eben da finde ich völlig im Kontrast dazu Großbritannien, wo das an der Tür angebracht ist, also auch nur in Form von einer Skala von 1 bis 5 war es, glaube ich, oder 1 bis 7, sowas. Aber dass man vor dem Betreten eines Restaurants sich darüber informieren kann, wann war die letzte Kontrolle, das stand drauf, und eben wie war die Einstufung bei der letzten Kontrolle. Und da konnte man, habe ich auch gesehen, an Imbiss-Dingern oder sowas, da waren eben auch nicht unbedingt die Bestnoten vergeben. Großteil war einfach, dass die höchste Stufe vergeben war, aber das war auch nicht überall. Und von der Seite her, so kulturell gesehen, dass man schon einfach bereit ist, das zu präsentieren, das mit bekannt zu geben, diese Transparenz zu bieten. Und hier in Deutschland sitzt man da und selbst auf Anfrage. Also das ist ja auch das, man stellt die Frage und kriegt dann nochmal eine von Latz.
Genau.
Also da ist, glaube ich, kulturell von der ganzen Einstellung her in Deutschland noch ein bisschen was sich entwickeln kann.
Richtig. Und hier kann man vielleicht doch noch einen, in Anführungsstrichen, Veranstaltungshinweis loswerden. Nämlich bei dieser Top Secret Geschichte gibt es am 22. Mai, also das ist jetzt von Ausstrahlung der Sendung in einer Woche, bei einer Bundespressekonferenz, eine Pressekonferenz, wo eben Frag den Staat und Foodwatch quasi auf die vorläufigen Ergebnisse der Aktion eingehen und versuchen ein bisschen zu erzählen, wie viele Anträge eingestellt worden sind, wo es Probleme gab und welche Probleme es gab und auch was für Mängel sie halt auch eben entsprechend mit festgestellt haben bei den verschiedenen Betrieben. Ja. Und das ist also, wen es interessiert, wie gesagt, 16. Mai, 10 Uhr, Bundespressekonferenz, wird meistens auch irgendwie gestreamt, vielleicht, also es gibt ja hier den Thilo Jung, der Junge naiv macht auf YouTube und vielleicht zeichnet er es auf oder streamt das mit und dann kann man sich das hinterher auch nochmal angucken.
Ja.
Ansonsten gibt es bei Frag den Staat einen Blog, wo garantiert das auch dann nachzulesen sein wird, was die dann rausgefunden haben, welche Probleme es gab. Genau.
So, jetzt müssen wir uns wieder zurück zum Gesundheitssystem und Public Money, Public Code und von da aus zu so den Zertifikaten, Zertifizierungsstellen.
Genau, also weil dort, das war ja quasi der Punkt, wo wir losgelaufen
dem sind. Dem Ausrutscher von Firefox, Mozilla, die da irgendwie verpennt haben, ihr Zertifikat rechtzeitig auszutauschen. Passiert ist, da gingen dann plötzlich früh die Add-ons aus.
Genau, also das war so ein Intermediate-Zertifikat, glaube ich, also was sozusagen irgendwo zwischendrin in der Kette war, was gesagt hat, bin jetzt abgelaufen, bin nicht mehr gültig. Und damit ist natürlich, schlägt diese ganze Zertifikatsprüfung im Browser fehl. Der guckt halt sich sozusagen das Zertifikat an, geht dann eben diese Kette nach oben, bis er irgendwo mal an spitz angekommen ist und irgendwo unterwegs war ein Zertifikat eben verfallen, war abgelaufen und damit ist die Prüfung halt fehlgeschlagen. Und damit war klar, okay, diese Add-on-Prüfung schlägt hier fehl. Und das ist eben das, was auch mein Browser jetzt sagt, das, was ich vorhin, glaube ich, schon vorgelesen hatte, dass er sagt, ein oder mehrere Add-ons konnten nicht verifiziert werden und wurden deshalb deaktiviert. Das heißt sozusagen, Man ist, also wenn man jetzt viele Add-ons installiert hat, ist man erstmal wieder nackt mit so einem, also ja, wie gesagt, es gab einiges, sind trotzdem weitergelaufen.
Ja, genau, aber, das fand ich nämlich auch interessant.
Aber im Wesentlichen kann man sagen, ist man erstmal dann mit so einem nackten Firefox dann quer durchs Internet gelaufen. Und ja, ich weiß nicht, wie war das so für dich?
Ich habe wieder wesentlich mehr Werbung gesehen.
Endlich Werbung. Yeah.
Viele Seiten hatten plötzlich Funktionen, die ich vorher nicht entdeckt habe.
Ach echt?
Ja, natürlich mit JavaScript deaktivierst. Also
ach, okay, ja, alles klar.
Solche Dinge. Ich habe Add-ons installiert aus Drittquellen, die halt nicht über das Zertifizierungssystem laufen und da sie dementsprechend auch nicht ausgelaufen sind, liefen sie halt weiter.
Okay.
Hatte ich halt so Glück, denn ansonsten wäre ich nämlich schon wesentlich fuchtiger geworden, wenn mein Tastatursteuerungs-Add-on ausgefallen wäre.
Ich meine, es wäre auch gut gewesen, hättest du den Browser gar nicht benutzen können.
Ich weiß.
Hättest du deine Maus irgendwie verstaubt aus dem Schrank rausholen müssen?
In etwa so, ja. Und interessant ist nämlich, ich habe wie NoScript und uBlock habe ich über den Paketmanager von Debian installiert und die sind dann von dieser Prüfung ausgenommen.
Richtig.
Bis hin, dass hier bei dieser Geschichte zutage trat, dass der Debian-Browser hat die Option zum Aushebeln dieser Zertifikatsprüfung akzeptiert. Da ließ es sich deaktivieren. Wohingegen in den offiziellen Firefox-Browsern, habe ich gelesen, ging eben diese Einstellung bei About Config nicht.
Es gab dann verschiedene Vorschläge, wie man das lösen kann. Also eben, dass man die Zertifikatsprüfung deaktiviert.
Ging im Nightly und in der Developer Edition funktioniert das, aber in den offiziellen Releases hat diese Einstellung mit, ach, die heißt irgendwas mit XPI.
XP Install,
aha. Hat keine Auswirkung. Also da kann man dran rumklicken, wie man will, das ändert nichts. Und in.
Hier XP Install Signatures Required heißt die.
Ja.
Also die erfordert, wie der Name sagt, eben eine gültige Signatur.
Genau.
Und die könnte man eben auf von True oder False umstellen.
Und hat da einfach keine Bedeutung in den Standardversionen vom Firefox?
Ja doch, also ich weiß nicht, was du mit Standardversion meinst, aber ich habe eine LTS-Version eingesetzt, da hat es funktioniert.
Aha, okay,
die habe ich nicht. Das Einzige, was du machen musst, du musst den Firefox neu starten, du musst den Zugang wieder neu starten und dann hat es aber gegriffen erstmal. Und ich halte es aber, also das umzustellen für durchaus gefährlich, weil ich vermute, dass viele es vielleicht nie wieder zurücksetzen.
Genau.
Und damit rennen jetzt viele mit einer Firefox-Version rum. Die Signatur nicht mehr geprüft wird und wo man vielleicht dann auch mal den was unterjubeln kann.
Ja, wobei ich an der Stelle es für gut gefunden hätte, wenn Mozilla mit ihrem Patch, den sie da rausgejagt haben, genau eine Prüfung mit ein und dass die einem oben wenigstens eine Warnhinweis einblenden würden, genauso wie eben jetzt gerade diese Meldung da ist, einige Add-ons sind abgelaufen. Könnte es eigentlich auch den Hinweis geben, Achtung, Achtung, aktivieren Sie das. Dieses ganze Problem ist mittlerweile behoben.
Richtig,
genau. Bis dahin, dass da oben auch der kleine Knopf reinkommen könnte, Reset, also zurücksetzen.
Genau.
Und dann ist das für viele noch leichter erledigt, sprich die Bereitschaft, das zu tun, ist noch leichter gegeben.
Na, bei mir, also eine Sache, die es betraf, war halt JavaScript natürlich, durch NoScript und so weiter. Und dann, es gibt halt hier auch so eine Option, die heißt JavaScript Enabled und die habe ich dann einfach falsch gesetzt.
Ja,
also einfach das komplett ausgeschalten, was natürlich, sagen wir mal, das Browsen an einigen Stellen ein bisschen unangenehm macht, aber ich meine mich zu erinnern, dass es zum Wochenende war, ich persönlich jetzt eh den ganzen Tag brause und so weiter, also und das Gute ist, dass auf meinen Rechnern irgendwie noch ein oder zwei andere Browser mit installiert sind, auf die ich dann halt zurückgreifen kann. Also ich bin dann halt irgendwie zu Chromium gewechselt oder zu irgendwie W3M oder was halt gerade noch verfügbar war und was gepasst hat. Und insofern, ich habe also an ein oder zwei Browsern, also Browser-Profilen, das XP-Install auch mal umgestellt, um mal zu gucken, was da passiert. Aber wie gesagt, das, also ich sehe für mich genauso die Gefahr, dass ich dann irgendwann vergesse, das zurückzusetzen und dann weiß nicht.
Also da kann mit einem Crepe im Home Directory .mozilla Firefox dann in Stern und dann heißt
pref.js
oder prefs.js und dann mit einem Crepe einfach flupf, da hat man jetzt alle Profile abgegrast und sieht gleich, wo es leuchtet.
Ja. Das Problem ist, man muss es dann machen. Also muss dran. Also mein Problem bei sowas ist halt immer, dass also ich sitze halt nicht permanent am Rechner. Weißt du? Ich denke dann irgendwann dran, wenn ich irgendwie im Auto sitze oder durch die Gegend laufe oder irgendwas mache und denke, okay, vielleicht schreibe ich mir noch auf irgendeinen Zettel auf und dann steht es da erstmal wieder wochenlang. Und bis ich dann irgendwann mal dazu komme, das auch umzusetzen. Deswegen war mir es sicherer für die ganzen normalen Profile einfach, das einfach in Ruhe zu lassen und sagen, okay, ich gehe in die frische Luft. Und lass mich voll regnen und nieseln und setz die Option hier um.
Ja, okay. Also bei mir war es dann auch das Problem, dass ich das Riot, also tot gewesen wäre, in dem Sinne, wenn ich JavaScript komplett abgeschaltet hätte. Und da, das ist so ein bisschen mit der Alltagskommunikation. Also abgesehen davon, dass ich noch die App auf dem Handy habe. Ja. Ja, genau.
Genau.
Genau, und dann kam ja aber die zweite Lösung auf, so ein JavaScript-Schnipsel, mit Hilfe dessen man die Add-ons einfach wieder aktivieren konnte, sprich das, was da kaputt gemacht wurde, einfach rückgängig machen konnte, aber das hielt nur 24 Stunden, bis wieder die Prüfung zugeschlagen hat und dann musste man wieder den Schnipsel ausführen. Und mittlerweile hat einfach der Firefox, also hat Mozilla da ein Patch ja rausgegeben. Anfangs wurde das ja über dieses Programm verteilt, über den...
Diese Telemetriedaten, also diese...
genau.
Fällt sich gerade der Name ein.
Ja, also es gibt so ein Programm von Mozilla, an dem man auch teilnehmen kann.
Ja.
Und es werden dann immer wieder Tests, so verschiedene Untersuchungen mit installiert in dem eigenen Browser. Und genau um diese zu installieren, zu aktivieren oder deaktivieren, muss irgendwie an dem Browser was verändert werden. Und das hatte ich auch bei mir gehabt, dass ich das aktiviert habe, um eben diesen Patch zu bekommen. Und ich weiß nicht, was sie da so richtig gemacht haben. Auf alle Fälle fing bei mir dann AppArmor an zu leuchten. Also sie haben auf alle Fälle nicht den regulären Patchweg gewählt für diese Geschichte, sondern haben irgendwas anderes gemacht, denn die Zugriffe, die sie da versucht haben, waren nicht die üblichen. Das ist mir da einfach nur aufgefallen und ich hatte da auch ein bisschen dran rumzubasteln, weil AppArmor da hat das nämlich wieder weggefangen, woraufhin der Firefox krachte. Naja, das war auch ein schönes Spiel.
Aber hast du dann doch zum Laufen gekriegt irgendwie?
Genau. Beziehungsweise ich habe dann, ich habe sowieso vorwiegend den Nightly mit im Einsatz und die Developer Edition, wo dieses, wo diese Config-Eintrag, das About-Config funktioniert hat. Und auch Nightly kommen zweimal am Tag neue Versionen raus.
Okay.
Also da bist du relativ schnell versorgt.
Okay. Ja.
Ja.
Und deswegen habe ich das jetzt auch hier mal gemacht. Ich habe den Browser jetzt mal neu gestartet, weil der hat jetzt, also er hat jetzt im Hintergrund auch schon sich aktualisiert. Und ja, jetzt kann man wieder auf einem sicheren Weg quasi ins Internet gehen mit aktivierten Plugins und so weiter.
Genau.
Ja, genau. Das war viel Spaß. Also das,
und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da hat Mozilla sich, glaube ich, auch nochmal so einen echten Knacks weggeholt vom Ruf her. Weil es ja für mich persönlich erst mit der Version 56 oder 57 die Geschichte, den Bruch mit den Add-ons gab.
Ach so, ja, stimmt.
Wo man im Prinzip auch schon mal diese Schwierigkeiten hatte, auf viele Add-ons und viele schöne Add-ons verzichten zu müssen. Weshalb ich auch selber noch einen alten Firefox zum Teil in Benutzung habe, um noch ein altes Add-on nutzen zu können. Und das fand ich, schlug halt in dieselbe Kerbe und da, ja, also so ein bisschen hat für mich jetzt im Mozilla diesen Touch bekommen von wenig Achtung der Add-ons. Obwohl das eigentlich die Stärke der von Mozilla ist.
Richtig. Na, auch generell. Also ich finde, dass also Mozilla auch so ein bisschen die Achtung gegenüber dem Nutzerbasis verliert. Mhm. Also ja, wenn man eben das Ganze, was du schon gesagt hast, mit Telemetrie und quasi irgendwelche Auswertungen von Nutzerdaten betrachtet, muss man sagen, es ist also nicht dass die Erwartung, die ich von Mozilla halt habe, weißt du, dass ich sozusagen den Installierern erstmal da irgendwelche Daten abgeschnorchelt werden. Und insofern ist das auch so ein Punkt, der mich persönlich so ein bisschen enttäuscht.
Was ich von Tobi erfahren habe, dass man auch diesen Pocket-Surfer, diesen Austausch-Surfer für diesen Firefox-Account selbst betreiben kann. Also das sehe ich noch als eine interessante Sache an, dass man eben, oder bisher habe ich das Ganze nicht genutzt, was ja wohl zum Austausch von Lesezeichen im einfachsten Fall, auch zum Austausch der Tabs und Add-ons, Login-Daten mitgenutzt, also genutzt werden kann, dass dieser Dienst wieder so zentral bei der großen Organisation liegt, das gefällt mir eigentlich nicht, deshalb habe ich das bisher nicht genutzt. Wenn das aber selbst eingerichtet werden, also selbst betrieben werden kann oder in dem Sinne von anderen kleineren Gruppen, dann würde ich auch eher darauf zugreifen. Das ist so ein bisschen wieder, können wir da den Bogen zurückschlagen zum Anfang der Sendung mit diesen Verteilten. Also das ist nicht eine Geschichte von Open Source oder nicht, sondern es geht viel mehr darum, dass die Daten verteilt werden. Also dass in dem Sinne nicht der eine Klumpen im Internet existiert, wie hier eben für diese Firefox-Accounts bei Mozilla, sondern dass es am besten eine ganze Landschaft von solchen Anbietern gibt, bei denen man seine Daten aufbewahren kann.
Ja.
Dass analog dieses Ding die E-Mail-Adresse nicht bei Gmail, weil das einfach der große Klumpen im Internet ist, die auch echt dieses Spiel dominieren. Und dominieren meine ich jetzt auch wirklich im Sinne von die anderen ärgern, was ich gerade mit Microsoft erlebe, weil live .com oder sowas, also was mit deren E-Mail-Ding ist, will von mir keine E-Mails annehmen, aus was für Gründen auch immer, Fehler so und so. Und das ist einfach, da hat man keine Chance, die sind überhaupt nicht drauf angewiesen, sich an Protokolle zu halten und ähnliches. Und deswegen ist so diese Zentralisierung im Netz ein absolutes Problem.
Und also haben die, gibt es irgendwie eine Meldung, warum die das nicht annehmen wollen,
die E-Mails? Die verweisen dann, also in der Rückmeldung im SMTP-Dialog kommt halt nur eine URL und da war ich dort. Ich habe mich auch schon versucht freischalten zu lassen, da kann man seine IP-Adresse freischalten lassen und sonstige Sachen. Ich habe an die geschrieben, natürlich auch noch wieder.
Das ist eine große Mülltonne.
Ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Die direkte Weiterleitung an Dev0 wäre energiearmer gewesen. Ja, also da, ich sehe da auch jetzt keine Hoffnung mehr, also habe da keine Hoffnung mehr, weil ich habe daraufhin dieses DKIM und sonst Kram bei mir eingerichtet, hat nichts verbessert.
Okay. Aber das ist, erinnert mich so ein bisschen an Google, also Gmail.
Ja, genau, das ist ja auch das.
Es gibt so ähnliche, also immer so die Probleme, wenn du mit einer IPv6-Adresse da anklopfst und sagst, schönen guten Tag, ich habe hier eine Mail, ich würde die gerne abwerfen, dann ist es auch eher ein Glücksumstand, wenn Google die mal annimmt. Und es funktioniert relativ gut, wenn du mit einer IPv4-Adresse ankommst. Also und ich sag mal, jetzt keinen anderen Blödsinn machst, wird die relativ zuverlässig angenommen, aber mit IPv6 und Mails scheint Google irgendwie nicht so gut zurechtzukommen. Und das ist natürlich auch so. Da kannst du tausende von Mails hinschreiben und Formulare anklicken und so weiter. Das ist,
ja, wozu?
Richtig.
Und das ist das, wo eben Dezentralisierung, also das ist das, wo einfach viele Anbieter existieren müssten, die sich eben gemeinschaftlich und kooperativ verhalten. Also das ist eigentlich das, was so eher die Politik angehen sollte, wo Facebook und Co. beschränkt werden müssten, wo Facebook und Co. dazu gezwungen werden müssen, eine öffentliche Schnittstelle anzubieten. Die müssen jetzt nicht dazu zerschlagen werden oder ihren Quelltext oder sowas rausrücken, sondern einfach nur einen freien Zugang zum Netzwerk.
Wobei es eigentlich auch ein netter Gedanke ist, Facebook zu zerschlagen. Also ich meine, die Forderung gibt es ja.
Finde ich persönlich schwierig.
Ich meine, es ist ja, es gibt ja diese Entscheidung vom Kartellamt also Anfang des Jahres, die gesagt haben, Facebook hat eine marktbeherrschende Stellung.
Genau.
Und nicht nur das, sondern also auch im Fall von Google in anderem Zusammenhang nutzen sie die auch aus. Und ich meine, jetzt kann man sich sozusagen die Beispiele aus der Vergangenheit anschauen mit Zerschlagung von Firmen und dann mal überlegen, ob es gut funktioniert hat. Aber es ist erstmal ein interessanter Gedanke, der jetzt öffentlich kommt.
Also ja, es ist ein Gedanke. Ich sehe da die Schwierigkeit drin, es ist ein Unternehmen außerhalb unseres Rechtsbereichs. Mhm. Also das eine Beispiel, was mir bei Zerschlagung einfach einfällt, ist AT&T. Und da hat einfach der amerikanische Staat ein amerikanisches Unternehmen zerschlagen. Mhm. Das ist, fände ich jetzt so, wenn ich sag mal, der deutsche Staat rangeht, dann das deutsche Kartellamt und da ein Rechtskonstrukt in den USA verändern will.
Ja, ich meine, es ist ja schon so, dass diese Diskussion auch in den USA existiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass es eine europäische Diskussion ist, sondern diese Forderung gibt es auch von amerikanischen Politikern.
Gut, wenn die das entscheiden, dann ja.
Und genau. Also man kann es ja zumindest nur anregen, den Gedanken über den Teich senden und die dann vielleicht finden sie es eine gute Idee und fangen das dann an. Mhm. Ich meine, hier ist es dann am Ende ja so, dass es diese diversen Kartellstrafen gab, was man schon bei Microsoft damals gesehen hat. Mhm. Und ich sag mal, wo ja das Kartellamt vielleicht auch eine ähnliche Kerbe schlägt, aber da meines Wissens hat Google ja in Facebook quasi eine Beschwerde oder eine Klage da eingereicht und bei
irgendeinem Widerspruch haben die einfach eingereicht gegen
genau.
das.
Genau. Und auf jeden Fall wird das jetzt vom Gericht einfach verhandelt und danach wird es halt eine Entscheidung geben.
Genau.
Und das kann aber noch das eine oder andere Jahr dauern.
Ja, in 3-4 Jahren oder so.
Richtig, genau.
Aber ich sehe auch in dieser Geschichte, dass Google ja schon selbst angefangen hat, sich zu zerschlagen, geschickterweise. Sprich diesen Alphabet-Überbau geschaffen hat und da diverse Google-Unternehmen drunter hängen hat. Und ich vermute auch schon eben, dass die diesen Schritt der Zerschlagung damit vorkommen wollten, um eine juristische Aufteilung zu schaffen. Aber die untereinander Verflechtung ist ja weiterhin gegeben. Deswegen, ob dieses Unternehmen so leicht auch zu zerschlagen ist, frage ich mich. Also ich fände den schlimmeren, also jetzt in Bezug auf Facebook, fände ich den schlimmeren Angriff, die müssten eine öffentliche Schnittstelle einrichten, die allen anderen den Zugang zum Netzwerk ermöglicht.
Aber was wäre denn da genau, was würde da genau dahinter stehen?
Also ich möchte mit meinem Matrix-Account zum Beispiel ganz regulär auch an Facebook rankommen können. Eine stabile, zugelassene Schnittstelle, über die ich in dem Sinne kommunizieren kann. Das, was früher hatten sie ja auch XMPP, was so irgendwie mal dann Hänger hatte und dann den Dauerausfall.
Ja, ich meine, es ist wie bei Google auch. Google ging auch am Anfang damit und dann, also Google hat zumindest offiziell gesagt, dass sie das abschalten oder dass sie das Protokoll ändern, was dann irgendwie nicht mehr XMPP-kompatibel war. Und bei Facebook ging es dann irgendwie nicht mehr.
Genau.
Und
wenn sie wenigstens ihre intern verwendete ihr intern verwendetes Austauschformat, die Schnittstelle zur Verfügung stellen. So, damit man an diesem Netzwerk teilnehmen kann. Und das würde aber, glaube ich, auch deutliche Auswirkungen mit haben, dass auch viele eben daraufhin abwandern und sich mit an andere Netzwerke dranhängen.
Glaube ich aber nicht.
Nicht?
Nee. Okay. Also sozusagen die Theorie, die es sozusagen in verschiedenen Varianten gibt, ist, dass sozusagen, also so wenn du sozusagen einen großen Akteur und einen kleinen Akteur miteinander verbindest, ohne irgendwelche anderen Faktoren, profitiert immer der große Akteur. Also sozusagen, der wird dafür sorgen, dass der kleine Akteur dann irgendwann, ich meine jetzt daran aufgeht, geht jetzt bei dem Protokoll wie Matrix vielleicht nicht, aber also am Ende wird, also ich kann zwar jetzt auch nicht begründen, wie das genau aussehen könnte, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch Facebook davon profitieren. Und also es ist ja auch so, dass also mittlerweile Facebook sich ja für Datenschutz einsetzt, wo man sagt, das klingt ja komisch, aber wenn man das so ein bisschen versucht, so unter diesem dieser Idee, ich will mir meine Konkurrenz vom Hals halten, betrachtet, ist es natürlich ein interessanter Gedanke, weil
Die schrauben gerne die Datenschutzanforderungen hoch für alle,
Richtig.
Woraufhin dann nämlich praktisch Facebook sich nur noch diese Rechtsabteilung leisten kann, um derartige Anfragen und Verfahren zu bearbeiten.
Genau.
Und jeder Kleine einfach abwinkt und sagt, das tue ich mir nicht an.
Genau, und das ist eben dann halt gefährlich. Also ich denke schon, dass man, also wenn ein Unternehmen einfach so eine Machtposition hat, muss man einfach staatlich auch eingreifen.
Ja,
ob das jetzt definitiv Verschlagung heißt oder irgendwie durch, also wenn man könnte jetzt im Datenschutzbereich mit einer Anordnung arbeiten und Facebook sozusagen Pflichten auferlegen, was sie zu tun haben. Und da gibt es halt verschiedene Spielarten. Und da kann man halt sozusagen hier auch schon was machen. Und ich glaube, also gerade so eine Anordnung tut vielleicht mehr weh, wie einfach so nur zu sagen, macht mal die Schnittstellen offen, sondern da muss eben sozusagen an dieser Anordnung noch, also macht mal offene Schnittstellen, vielleicht noch einiges mehr mit hinten dranhängen. Und wo es dann sozusagen vielleicht also wirklich wehtut, beziehungsweise wo es für alle anderen auch einen breiten Nutzen mitgibt.
Also als Vergleich sehe ich da auch immer noch diese Geschichte mit Microsoft Anfang der 2000er Jahre, als die EU gesagt hat, so und jetzt legt dieses SMB-Protokoll offen, sodass auch Dritte das implementieren können und darauf zugreifen können, woraufhin ja Samba einen ordentlichen Aufwind erfahren hat. Und heute ist es ja auch so, dass eine NAS oder sowas, da läuft kein Windows intern drauf, was nativ SMB spricht oder eben CIFS, sondern da läuft Linux. In der Regel ja ein Linux mit einem Samba.
Richtig.
Und insofern unter Umständen diese offene Schnittstelle bei Facebook oder ich würde mal sagen bei pauschal allen Plattformen, die eine Mitgliederanzahl größer 10 Millionen haben, dass da über eine gewisse Zeit hin so ein Effekt der Verteilung eintreten würde. Ich glaube, es wäre, also an Zerschlagung finde ich auch, dass das so ein sehr disruptiver Prozess ist, dass das so ein knallhart Ding. Ich weiß nicht genau, wie lange sich diese AT&T-Zerschlagung damals hingezogen hat in den USA.
Gut, ich meine, weiß ich auch nicht, aber was nach meiner Erinnerung ging das sehr schnell, weil das, wo es diese sogenannten Babybells gab, also nicht die Käse, sondern so eben die, also ich glaube fünf, also wenn, also wie gesagt, das ist frei nach meiner Erinnerung, kann ich auch täuschen, aber ich glaube, es gab fünf kleinere Telekommunikationsgesellschaften, die aus der AT&T hervorgegangen sind, die dann eben einfach den Markt dann übernommen haben. Also vermutlich war der schon schmerzhafter, als es jetzt nach meiner, also sozusagen nach dem wenigen, was ich weiß, da ist wirklich war. Aber also, ich kann mich nicht erinnern, dass in den Berichten, die ich kenne, da viel von Schmerzen zu lesen war, sondern es klang eher nach einem relativ einfachen Prozess, wobei ich natürlich schon glaube, dass der schmerzhafter gewesen ist, als man jetzt heute
intern
das gelesen, lesen kann.
Und also mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, wo man bei Facebook ernsthaft den Schnitt machen will. Also das ist halt so insgesamt ein fetter Klumpen. Man könnte die Marketing- und Werbekram vielleicht rausschneiden und als ein eigenständiges Unternehmen betrachten. Also es ist ja so, dass man Facebook nicht territorial zerschneiden kann. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie Infrastruktur im Spiel ist und man sagen kann, im Osten ist jetzt der, im Westen der, im Norden und Süden machen die das. Sondern.
Naja, also Facebook hat ja letztes Jahr zur DSGVO Einführung in Anführungsstrichen ja gesagt, also dass sie natürlich die DSGVO ernst nehmen und dass es das Wichtigste aller Zeiten ist. Aber sozusagen in dem ganzen Ding gab es dann mal so eine Meldung, dass Facebook versucht, die Nutzerdaten, die nicht in Europa liegen, aus dem Einzugsbereich rauszubringen. Das heißt also, offensichtlich haben die sind schon in der Lage, sozusagen das geografisch so ein bisschen zu separieren und strukturieren. Also das absolut nicht geht, glaube ich nicht.
Nee, aber das ändert doch inhaltlich nichts. Das ist doch weiterhin das Netzwerk.
Ja, ich denke aber eher, was man im Tier, sozusagen ein Gedanke, der vielleicht eher praktikabel ist, dass man so entlang der Unternehmensgrenzen das zerschneidet. Also sagen, dass man Instagram abschneidet, dass man WhatsApp abschneidet und Facebook abschneidet. Und dann sozusagen ist das schon mal so eine natürliche Dreiteilung, die ja auch mal da war. Und ich sag mal, Facebook vielleicht sozusagen bei Werbe. Also sie sagen, es gibt den Social Network-Betreiber Facebook und auch die Werbefirma, die sozusagen Werbung verkauft, die ja sozusagen auch eventuell separiert ist, die dann sozusagen untereinander Verträge machen müssen. Wobei, ich weiß nicht, wie man das, also ob das jetzt geht oder was. Ich meine, Facebook ist ja im Kern einfach eine Werbefirma. Das ist jetzt, es geht ja darum, Werbung anzubieten und
Ich sehe da schon im Prinzip, dass derjenige, der die Infrastruktur betreibt, eine Firma sein könnte, dass derjenige, der die Software erstellt, Softwareentwicklung, derjenige, der im Prinzip diese Software auf den Servern betreiben lässt, laufen lässt und die Vermarktung, Marketing, Akquise, dass man da den Schnitt macht. Ich sehe das ein bisschen ähnlich, wie es auch in Deutschland ja passiert ist mit der Zerteilung im Energiebereich, also dass die Leitungsnetzbetreiber entkoppelt wurden von den Stromanbietern und auch entkoppelt sind von diesen Großstromanbietern. Also wir haben ja wirklich, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist dieser kleine Anbieter, den man für sich zu Hause, für seinen Anschluss wählt, nicht der, der irgendwie in den Strom produziert oder den Strom im Prinzip sich um diese großen Fernleitungen kümmert. Sondern das sind alles unterschiedliche Unternehmen. Und ähnlich, glaube ich, sollte man hier auch schon mal einfach den Infrastrukturanbieter, also diese ganzen Rechentechnik und alles, was Facebook ja betreibt, diese Rechenzentren, trennen von der Softwareentwicklung und dem Softwareanbieter oder den Plattformanbieter.
Ja, aber ich denke, dass also an der Stelle muss sagen, kenne ich mich auch zu wenig mit den Strukturen einfach aus, um da qualifiziert was sagen zu können. Also ich denke, hier müsste man einfach mit ein paar Wirtschaftsfachleuten sich das Unternehmen angucken und dann kann man vielleicht dann auch sinnvollere Vorschläge entwickeln. Und ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt schon auf dem Tisch liegt, weil ich meine, ich kenne verschiedene Forderungen, die da geäußert werden, wo gesagt wird, man muss Facebook zerschlagen, aber mir ist jetzt kein Vorschlag bekannt, der sozusagen das konkretisiert und sagt, entlang der und der Grenzen müsste man jetzt Facebook auftrennen.
Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, ob diese Trennung die große Wirkung erzielt. Also dass der Softwareanbieter für die Facebook-Software oder dieser Entwickler wird nur diesen einen Kunden praktisch haben, weil das eben eine Speziallösung ist. Und am Ende glaube ich, dass dieses Gebilde am Ende weiterhin so miteinander funktioniert. Wenn man jetzt sich das Beispiel Google anguckt, Google, die ihre eigenen Rechner bauen, da ist es uninteressant, das wirklich abzuspalten, weil darauf auch wiederum die Software sowas von abgestimmt ist, dass das praktisch nicht bei einem zweiten Anbieter funktioniert oder ein anderer Interessent gar nicht viel auf diesen Rechnern machen kann. Ja, also die Verzahnung, finde ich, ist so stark, dass man hier wahrscheinlich auch einfach andere Wege gehen muss, um derartige Kartelle oder Monopole zu verkleinern oder zu entmachten. Darum geht es ja eigentlich eher, dass da, selbst wenn irgendwo so ein großer Klumpen existiert, ist es ja eigentlich relativ egal, solange er nicht diese Macht hat. Das ist es ja, dass hier gerade auch diese Machtkonzentration mit vorliegt. Wenn so ein fauler Haufen wäre.
Aber ist es nicht generell so, dass so ein großer Klumpen, wie du es nennst, immer die Macht hat? Also auch, ich sag mal, wenn man jetzt in andere Länder guckt, also sagen wir mal ein bisschen weiter nach Osten, Russland mit V-Kontakte und China mit WeChat zum Beispiel, da heißt der Betreiber halt anders, aber sozusagen diese Machtposition ist ja immer noch da. Und ich sag mal, hier im Westen ist es dann halt eher Facebook, aber ich sag mal, ich glaube, in allen den Ländern haben diese Plattformen ja doch schon eine unheimliche Konzentration an Macht.
Ja, definitiv. Also das ist das, was eigentlich der Idee des Internets, also das Internet ist entstanden als ein verteiltes Netzwerk, um auch Ausfallsicherheit zu bieten. Also dass man auch als Nutzer und als Dienst eine größere Sicherheit hat, eine größere, wie es so schön heißt, Resistenz und Resilienz, aber es zeigt sich einfach, dass sich immer wieder die Macht gerne an einem Punkt so zusammenzieht, so konzentriert. Und da müsste dagegen vorgegangen werden. Und wie du gesagt hast, also in China existieren ja auch diese großen Netzwerke und da ist der eine, dominierende, dem man dann auch ausgeliefert ist. Da, deswegen, um vielleicht jetzt nochmal das zweite Thema anzuschneiden oder den zweiten Fall der Sendung mit Matrix, ist ja schon vom Gedanken her, im Gedanken steckt schon eigentlich ein anderes Konzept drin. Und schade, also wir schaffen es ja nicht. Ich wollte nämlich auf diese
Matrix.
Genau, bei der Matrix ist habe ich jetzt auch im Rahmen dieser Sicherheitslücke oder dieser Sicherheitsprobleme mitgelesen, dass sie versuchen, die Nachrichten-IDs oder also die ganzen Matrix-IDs ohne Domain zu machen, beziehungsweise auch die Accounts werden ohne Domain, sprich der eigene Zugang soll irgendwann einfach nur noch im Matrix existieren. Es gibt keinen richtigen Ankerpunkt mehr.
Also das heißt sozusagen, unser DKLive ist ja quasi, der Name ist ja @DKLive:bau-ha.us.
Ja, genau.
Und sozusagen das Bauhaus fällt dann weg. Das heißt, da gibt es den Account nur noch mit DKLive.
Ja, ich weiß nicht, was man dann für den Alias finden wird. Weil das ja auch praktisch nur ein symbolischer Name ist. Intern liegt dahinter eine lange Zahl, eine zufällige Zahl, aber eben hinter dieser Zahl Doppelpunkt auch wieder Bauhaus oder eben Doppelpunkt Matrix.org, was jetzt eben diesen vielen Leuten zum Verhängnis geworden ist, als die Surfer da mal ein paar Tage aus waren. Und wenn diese Accounts aber einfach überall existieren können, dann nehme ich mir einfach den nächsten Surfer in der Umgebung, richte dort wahrscheinlich meinen Zugang ein, dass ich sage, hier mein Passwort und so weiter. Ich brauche die und die Räume zur Verfügung, also so eine Basisstation. Aber meine Identität, die bringe ich schon von Anfang an mit. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das auswirken wird.
Ich meine, wie... Also,
Du meinst, wie sie es machen wollen?
Ne, ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, also heißt das jetzt, ich sagen wir mal, der Bauhaus-Server fällt flach.
Genau.
Jetzt komme ich zu deinem Server.
Genau.
Und sage, ich melde mich jetzt an als DKLive@Bauhaus. Genau. Und na gut, dann ist es eindeutig. Also, aber dann habe ich meine ID dabei.
Genau.
Und dein Server sagt, okay, du kriegst diese ID und
genau.
Aber woher, also jetzt kommt irgendwann der Bauhaus-Server wieder zurück. Und wie kann ich diese beiden Identitäten vereinigen? Also so nach deiner Beschreibung habe ich erstmal zwei unabhängig voneinander existierende Identitäten, die aber eigentlich gleich sind.
Nee, du hast nicht zwei. Es ist weiterhin dieselbe Identität. Es soll so werden, dass du dir, es wird in Schlüssel generiert. Also so ein PGP-Verfahren wird verwendet. Und es wird ein Schlüssel generiert. Und im Prinzip der Public Key, das ist deine ID, mit der du unterwegs bist. Und du kannst jedem Surfer glaubhaft erklären, dass du berechtigt bist, diese ID zu nutzen, weil du ja im Besitz des privaten Schlüssels bist und dementsprechend auch so einen Beweis erbringen kannst, dass dazu dein Öffentlicher gehört. Und dann musst du bloß auf einem Surfer halt sagen, ich brauche die und die und die Räume. Natürlich, wenn dein Raum nur auf dem Bauhaus-Surfer existierte, dann ist der geradeaus. Dann hast du ein Problem. Aber in anderen Räumen, die eben auch verteilt im Netzwerk sind, oder weil zum Beispiel auch dein Chatpartner auf einem anderen Surfer war, dann kann auch wieder dann mein Surfer sich an den wenden, ey, hier hat sich gerade der ordnungsgemäß bei mir gemeldet. Und nach dem jetzt auch schon existierenden Matrix-Protokoll saugt er sich einfach die Daten und für dich geht das Leben weiter wie bisher. Das ist einfach da diese Idee, dass man sich mit dieser Identität, also dass der Public Key mich ausweist, mich identifiziert und ich dementsprechend gar nicht mehr so wirklich diesen Alias brauche oder in dem Sinne umgekehrt auf vielleicht diesen Public Key auch mehrere Alias hängen kann, also mehrere solche Klarnamen.
Okay.
Und das ist eben ein Konzept definitiv für diese Räume, ist es aktuell ja nicht notwendig, weil ein Raum kann ja mehrere eben Alias ja auch jetzt schon haben und kann entsprechend auch von mehreren Surfern bezogen werden, da verteilt. Nur eben interessant ist es genau mithilfe dieses Konzeptes, die Benutzerkonten im Netzwerk frei fliegen zu lassen. Und das habe ich jetzt gerade eben auch noch im Rahmen dieser Sicherheitsauswertung von Matrix.org gelesen, in ihrem Bericht über die Sicherheitsschwierigkeiten, die da Anfang April oder eigentlich im März aufgetaucht sind. Genau.
Aber das müssten wir dann wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt.
Genau, wir haben wieder besprechen. Mal in Potpourri an Themen geliefert, eine bunte Sendung, aber eigentlich nicht zu dem, was geplant war. Passiert uns öfter. und hoffentlich auch mit viel Informationen und interessanten Anregungen.
Genau.
Dann also tschüss, bis zur nächsten Sendung.
Genau, bis bald.
Na?
Tschüss.